Pollux, Kannibalen, der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamit. Und eine Warnung vorweg, in diesem Podcast wird die Ausübung von Gewalt explizit geschildert.
Hallo!
Hallo!
Oh, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben.
Oh, hey, das ist ja super, wenn wir was aufzeichnen.
Und wollen. Zwar, oh. Was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Wir haben letztes Jahr ein paar coole Sachen bekommen und ich habe da irgendwie auch, bei manchen habe ich mich nie richtig bedankt. Und zwar hat mir jemand eine kleine Packung Googly Eyes geschenkt.
Was ist das?
Das sind diese kleinen Kugelaugen, die man überall draufkleben kann.
Ah, ja, mir auch.
Das macht alles besser.
Ja, stimmt.
Da kannst du alles, da machst du dein Handy besser, da machst du deine Tassen besser.
Ja, stimmt.
Da kannst du alles, Watson besser, kannst du alles überall draufkleben.
Aber der Anlass, weißt du auch noch, warum diese Augen? Weil wir diese Folge hatten mit diesen Schwestern und da dieses eine Auge irgendwie schon vorne im Eingangsbereich lag.
Gruselig.
Mhm.
Gruselig. Und was wir auch schon lange nicht mehr gemacht haben, und zwar, wir haben schon länger keine, da oben sind noch welche.
Ja, ich habe auch noch welche in meinem Auto, die ich geschenkt bekommen habe.
Ja komm, dann zieh dir mal, willst du selber eins ziehen?
Ja, ja, sonst gibst du mir erst recht ein steiles Glücksfeeds.
Die sind alle gut.
Die sind alle gut.
Ja,
ja, das werde ich ja rausfinden.
Flachwitze steht da drauf. Also Glückskekse mal in alten Traditionen. Und die riechen aber sehr lecker. Oh, die riechen. Oh, wahrscheinlich sind die nicht vegan. Ne? Wenn die so gut riechen, Alter, die riechen schon. Weizenmehl, Zucker. Warte. Rapsöl, Aroma, Speisesalz.
Hey, Aroma.
Oh, die sind krass. Da ist gar, die kann ich essen. Die sind vegan.
Oh. Viel Aroma.
Oh. Den Zettel.
Den Zettel nimmt man raus.
Ich habe einen Zettel mitgegeben. Okay. Du machst zuerst. Hast du einen guten Witz?
Nee. Ich weiß doch nicht, wo dein Witz ist.
Ja, sag halt.
Das Geheimnis ewiger Jugend. Siehe Rückseite. Und dann sieht man hier einfach einen lachenden Smiley.
Okay, also ist Humor, das ist deins. Ist wieder typisch. Das ist nicht.
Ja, es ist wieder typisch, dass
okay,
ich hier.
Nee. Meine ist
zu den gleichen?
Nein, meine ist gut. Okay. Welcher Vogel hat Darth Vader auf den Helm gemacht?
Was nicht?
Der Star Wars. der Star Wars. Das ist geschrieben noch besser. Das heißt, der Star Wars.
Mega. Ja, toll. Siehst Warum habe ich wieder so eine Lusche?
Weil du hast es selbst gezwungen. Wenn ich eins für dich gezwungen hätte, wäre stark. Ey, ich denke jetzt immer, wenn ich sowas sage, dass die Leute sagen, oh, der mag die Claudi nicht. Oh, wie der zur Claudi ist.
Nein.
Doch, die Leute denken, ich mobb dich.
Machst du ja manchmal.
Aber, boah, genau daher denken die, deswegen so kleinen Dingen. Weil dann, wenn ich mal nicht hinschaue, dann gibst du den Leuten dieses Handzeichen, weißt du? Dann machst du dieses Handzeichen, dass du hier in Schwierigkeiten steckst. Das ist nicht nett.
Nein.
Ich habe eine tolle Folge. Claudi, wollen wir gleich anfangen? Weil wir
ja,
sind
bitte,
eine lange
ich schreibe ja immer mit,
okay,
und wir frage mich, rein. Was ich jetzt hier aufschreibe.
Also du schreibst mal auf vor Episode 203.
Bam, ja, das habe ich schon.
Ja, ist doch krass, 23 übrigens.
Quersumme aber.
Nee,
Quersumme
203.
Ja, ja.
Aber es sind ja, die zwei Zahlen.
Du liest das überall raus.
Aha, okay. Überall, da wo es zwei steht. Okay. Also, wir haben, übrigens danke ja, sowohl für die Googly Eyes als auch die Glückskekse. Ihr seid die Besten. Und wir wollen unbedingt wieder auf Tour gehen. Vielleicht machen wir es Ende des Jahres. Vielleicht machen wir am Ende des Jahres noch eine Tour oder so.
Ja, zumindest so ein paar.
Ja, ein paar Auftritte. Weil das ist echt, ich vermisse euch schon. Ich vermisse euch zu sehen. Heute haben wir einen Fall, Claudi, bei dem ich eventuell, ey, weißt du was, ich habe das falsche Skript offen. Ha, ich habe das falsche Skript offen. Okay.
Kann ich nochmal vom Glückskick abbrechen?
Jetzt hier, jetzt, pass auf, das ist, ha, okay, also jetzt, da steht's nämlich. Da habe ich noch einen Gag reingeschrieben, im Zug heute habe ich noch, manchmal habe ich noch so, manchmal mache ich so XXXX, dann weiß ich, da muss mir noch was einfallen, ein zündender Gag oder so.
Oh Gott.
Mhm. Und also, heute haben wir einen Fall, Claudi, bei dem ich eventuell auf dein Fachwissen zurückgreifen muss. Es geht darum. Und da war jetzt XXX. Aber ich habe natürlich im Zug, ist mir eingefallen was. Und zwar geht es darum, ob die Bathing Ape Stars eigentlich die nur Bootleg Air Force Ones sind. Und ob die japanische Modemarke Bape, also und ihr Gründer Nigo, dann eigentlich für Leute wie Pharrell tabu sein sollten. Ich meine, come on, Nigo. Das ist einfach nur Freche, so von Nike zu kopieren.
Die haben ja gerade erst eine Louis Vuitton Fashion Show zusammen gemacht letzten Monat.
Weird, oder? Also. Siehst du? Habe ich gewusst, dass du das
da bin ich, sofort.
Die meisten Leute waren jetzt zu Hause gesessen und haben so, Wer was?
Der Nigo hat sogar einen Mixtape letztes Jahr wieder rausgebracht, ein Album.
Ja, ich finde, Claudi, weißt du was? Ich liebe Wissen. Ich liebe das. Ich mag, wenn Leute was wissen. Ist mir eigentlich egal, was.
Geil.
Deswegen fand ich das jetzt, ich fand das hot.
Geil.
Ich weiß, ich fahre jetzt später gleich nochmal ins feuchte Viereck. Was?
Wie hieß das? Feuchter Winkel.
Schau ich gleich nochmal vorbei.
Ich frage mich auch, warum eine Kolonie, Gartenkolonie, oh, wie nennen wir das hier? Feuchter Winkel.
Doch, weißt du warum?
Warum?
Sautrockene Gegend. Okay, also, nee, darum geht's überhaupt nicht.
Wie? Es geht nicht um Nigo oder so?
Nein, gar nicht.
Oh, schade.
Aber tatsächlich geht's um eins deiner großen Steckenpferde. Und jetzt, was glaubst du, was ich meine, wenn ich das sage? Also, was denke ich, wo du dich auskennst? Sag mal drei Sachen.
Ich denke, bei Naivität und irgendwelchen...
Das ist jetzt, also ich würde doch jetzt nicht sagen, es geht um Naivität, da kennst du dich aus.
Ja, doch.
Deswegen denken die Leute, ich mobb dich. Du verhältst dich auch wie jemand, der gemobbt wird. Das ist absolut nicht wahr.
Ich dachte mir, du machst jetzt hier so einen Spaß.
Das erste wäre doch jetzt schon Mode gewesen.
Jetzt. Ja, ich habe gedacht, das ist jetzt... Ich kenne dich doch. Du wirst jetzt irgendwas ausgesucht haben.
Nee.
Wirklich?
Oh,
okay, dann kann es nur Mode, Rap oder True Crime.
Okay, es ist eins davon.
Mode, Rap, wo kenne ich mich noch aus? Und Kunst, eigentlich schon relativ.
Du hast einen Künstler geheiratet.
Ja, Kunst kenne ich mich auch gut aus.
Also, eins der drei ist es.
Dann ist es ja, Rap.
Wir reden heute von einem Rapper namens Antron Singleton. Klingt schon was?
Nee.
Sein erster Rap-Name war G. Spade.
Mhm.
Auch noch nicht, ne?
Nee.
Der hat Kollabos mit Leuten wie E40, Jack Mouse und vor allem einen, ey, über den könnten wir im Fall hier sogar machen, Mystiker.
Oh.
Also.
Shake your ass! Watch yourself.
Show me what you got!
Shake your ass!
Show me what you got! Oh. Show me what you got!
Das
yeah.
ist.
Shake your ass!
Ein Song, yeah. Übrigens auch mit Pharrell Williams.
Echt?
Uh-huh.
Krass. Ja, Master P, krass damals auch die ganzen Cover. Aber es geht heute nicht um. No Limit, das machen wir ein anderes Mal. Also du siehst, der ist kein Unbekannter. Ne?
Ja.
Und was noch viel wichtiger ist, obwohl der jetzt nie wirklich Top-Tier war, der ist wirklich gut. Viele, die jetzt über den Fall so berichten, ich habe mir sehr viele Sachen dazu angeschaut, YouTube-Videos und Podcasts und so, und dann, die machen den da klein. So, der Up-and-Coming, bla bla bla. Aber der hat ein Album draußen, der hat mit einer Crew ein Album veröffentlicht und damals was zu veröffentlichen, war eh schon krass. Das
Wann ist
nicht,
denn damals?
Naja, gut, sagen wir mal 2000, schon ein bisschen vorher auch und ein bisschen danach so. Das ist damals, also ist vor Soundcloud. So, ne? Es war jetzt da jeder, der da irgendwie Rap-Tracks draußen hatte, die du kaufen konntest, war schon was. Das ist jetzt nicht, das ist nicht niemand. Und wir reden heute von jemandem, der wirklich ein verdammt tighter Rapper ist. Also, vielleicht kennst du ihn später, also unter seinem nächsten Namen, denn der ändert ihn jetzt von G. Spade zu Big Lurch.
Nee.
Gar nicht.
Leider, tut mir leid, da bin ich raus.
Macht nichts, hätte jetzt sein können. Unter diesem Namen endlich gelingt ihm was, was ihm zuvor nicht gelungen ist. Er wird famous.
Mhm. Ist Lurch wie Lurch?
Lurch, ja.
Big, also großer Lurch.
Ja. Ich erkläre, was das heißt. Nein, es ist nicht Lurch, heißt nicht Lurch auf Englisch.
Ach so.
Nein, nein.
Ich dachte, deshalb hatte ich gerade gefragt.
Nee, nee. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was Lurch auf Englisch heißt, aber Salama, also keine Ahnung.
Okay.
Er wird jetzt famous und zwar nicht wirklich für seinen dopen Rap, aber wir machen zumindest einen Podcast über ihn. Und das ist doch schon mal was. Ich bezweifle aber, ob er den hören kann, da wo er gerade ist. Das Ganze wird dich sauer machen, denn beim Prozess in L.A. werden Big Lurches Rap-Texte lang und breit vorgetragen.
Ich hasse das. Wirklich, das ist für mich ganz, ganz schrecklich. Weil das eine ist Kunst. Das ist so, als ob man irgendwie, keine Ahnung, irgendwie jemand, der ein Buch schreibt über einen Frauenmord, als ob man dann denjenigen, weil die im Keller einsperren, sagen würden, okay, jetzt stehst du vor Gericht, weil wir glauben, du hast eine Frau getötet und hier dein Buch, dein Krimi ist ein Beweis dafür, dass du ja diese Fantasien hast und dass du das machen würdest.
Wir kommen gleich nochmal ausführlich drauf. Ich weiß, mir gefällt, wie du da sitzt, ready to fight somebody.
Ja.
So. Und ich kann aber eins sagen, die Texte lassen ihn ganz und gar nicht gut aussehen. Wir kommen gleich.
Aber dazu. Müssen ja auch die Texte nicht.
Müssen. Okay.
Ja, ich finde, das ist immer ein Spannungsfeld, ne? Es gibt ja von Megalo die Zeile, Rap ist die einzige Mucke, wo du das, was du sagst, auch verkörpern musst. Und ja, also natürlich irgendwie sollte es authentisch sein, aber ja, viele Rapper rappen über Sachen, die einfach sie hart wirken lassen, weil das wichtig ist im Game und nicht die Stimmen.
Hm. Wie gesagt, wir gehen ausführlicher darauf ein, wenn es zu Gerichtsverhandlungen kommt. Vorher, es geht in seinem Fall um Mord. Und zwar den grausamen Mord an Tenisha Isais. Und sie wurde ermordet, so viel steht fest, aber es gibt ein paar Ungereimheiten. Und allen voran behauptet Big Lurch selbst, Opfer einer Intrige geworden zu sein. Sein damaliges Label, das übrigens Stress-Free Records heißt, was definitiv also nicht der richtige Name für dieses Label ist. Stress-Free Records. Die hätten ihn angeblich reingelegt und dafür gesorgt, dass er im Knast landet. Mhm. Dafür spricht auch ein bisschen was und vor allem, dass der Labelboss ein Dude namens Milton Grimes, was ein richtig krasser Name ist.
Das stimmt.
Der war gleichzeitig ein super schmieriger Anwalt und hat auch Big Lurch in seinem Mordprozess vertreten. Mhm. Milton Grimes. Und es hat ein bisschen ein Geschmäckle. Denn Grimes ist zwar ein krasser Anwalt, also er hat zum Beispiel Rodney King in seinem Prozess gegen das LAPD vertreten in den 90ern und hat damals fast $4 Millionen für Rodney King rausgeholt, was damals fucking viel Geld war für so eine Summe. Aber er ist eben auch Gangster-Rap-Label-Executive und hängt mit vielen, vielen Gangstern ab. Er hat super enge Verbindungen zu Größen der LA Crips Gang und falls ihr euch jetzt gar nicht auskennt, das ist eine der großen Straßengang-Fraktionen, die ihr alle schon mal gesehen habt. Also es sind die mit den blauen Tüchern, so Bandanas, also da ist die Farbe blau. Und jetzt könnte man sagen, ja, wer, wenn nicht ein Anwalt und Gangster-Rap-Label-Boss, hängt halt mit solchen Leuten ab. Aber Grimes hat letztes Jahr erst richtig Ärger bekommen wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 4 Millionen. Und viel wichtiger für Big Lurches Fall, Grimes wird in den Nullerjahren zu Geldstrafen in Millionenhöhe verurteilt wegen fahrlässiger oder fehlerhafter Mandatsführung in einem anderen Prozess. Und das ist genau das Ding, das Big Lurch ihm vorwirft. Ja, also das, und genau dieses Ding wird in einem anderen Fall sogar bewiesen. Bei sowas, was ist das? Was ist Fehlverhalten in der Fallbearbeitung? So als Anwalt, da geht es eigentlich immer darum oder meistens darum, dass manche entlastenden Beweise für die Unschuld des Mandanten nicht rechtzeitig eingebracht werden oder eben nicht das Beste in der Verteidigung gegen belastende Beweise getan wird.
Ah, das heißt eigentlich, das ist total schlecht für seine Mandanten. Damit ist er ja ein richtig mieser Anwalt für die Mandanten.
Sehr schlecht.
Ich dachte, er hat über die Stränge geschlagen, um für seinen Mandanten alles rauszuholen, aber es ist ja genau andersrum.
Interessanter Gedanke, denn oft steckt hinter so einer Nummer ein Quid pro quo zwischen Anwalt und Staatsanwaltschaft. Mhm. Und darüber haben wir, glaube ich, die ganzen 200 Fälle noch nicht wirklich gesprochen, obwohl das was ist, was ich weiß, dass auch in Deutschland gemacht wird. Also ich weiß es, ich habe es in meinem eigenen Umfeld erlebt. Anwälte verkacken einen Fall, mehr oder weniger absichtlich, und dafür geht die Anklagebehörde bei einem anderen Fall ein bisschen sanfter vor. Das ist, was natürlich eigentlich überhaupt nicht sein sollte.
Ja.
Aber wenn wir ein bisschen drüber nachdenken und, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir glauben, dass jemand in dem Moment, wo er seine Robe anlegt und so alles Menschliche hinter sich lässt und auch vergisst, mit wem er studiert hat und dass man sich da seit Jahren kennt und in der Kantine trifft und dass man für den einen Fall vielleicht ein bisschen mehr übrig hat als für den anderen. Wenn das alles nicht gilt, dann ist das Unsinn, was ich sage. Wenn aber das, wo Menschen sind, Menschels, dann ist es klar, dass du einen Fall hast, in dem die Beweislast, weiß ich nicht, erdrückend ist, du sowieso nicht hinter der ganzen Sache stehst, die Strafe für alle eigentlich angemessen ist und du da dann eben den Staatsanwalt also nicht zu hart frontest dann mit manchen Sachen und dann dafür halt diese Strafe nimmst für den Mandanten und beim nächsten dafür einen Deal bekommst. Das ist einfach so.
Sehr traurig.
Also es ist so. Ich weiß es. Also ich habe das gesehen. Es ist auch kein Geheimnis eigentlich im Knast, dass Anwälte das machen.
Finde ich aber schon extrem armselig.
Ich glaube auch nicht, dass uns irgendein Anwalt uns das hier zugeben würde. So.
Denke ich auch.
Bei Big Lurch kommt hinzu, dass Milton Grimes als Labelboss angeblich ein Interesse daran hat, dass Lurch verurteilt wird, um ihm eben mehr Street Cred zu geben und dann mehr Alben zu verkaufen.
Mhm.
Was dafür spricht, ist tatsächlich, bringt das Label direkt nach dem Urteil ein Album von Big Lurch raus. Und da schmeißen sie einfach alle Tracks, die er bereits recorded hat, zusammen, ohne ihn nochmal zu fragen, welche Reihenfolge, welche aufs Album gehören. Also ohne, eigentlich ist es eine Compilation, die als Album aber gemacht wird. Sogar das Cover ist so gefotoshoppt, da hat er so einen Totenkopf noch so in der Hand und so. Sieht gar nicht schlecht für ihn aus.
Mhm. Und also das heißt, es gab aber auch viel Medienhype.
Oh ja.
Also
oh ja.
Das heißt, die haben einfach versucht, diesen ganzen Medienhype zu nutzen, um dann das Album damit zu pushen.
Dieser Fall war...
Wie so ein Marketing
dieser Fall war in ganz USA ein Thema zu der Zeit. Das Ding heißt It's All Bad. Und man kann es zwar das Album heißt It's All Bad. Man kann es nicht auf Spotify hören, aber man findet es auf YouTube zum Beispiel findest du es. Also kannst du es dir auf der Rückfahrt mal im Auto anhören. Ich habe es durchgehört und ich finde es halt gut. Ist jetzt nicht mehr die Musik, die ich jetzt unbedingt hören würde, weil es, kommen wir gleich drauf, aber es ist gut. Er ist gut. Und das ist natürlich schmierig von Grimes. Braucht man nicht reden. Dein Mandant kriegt lebenslänglich halt ohne Chance auf Bewährung und du so, yay, yeah, in dieser Woche kommt das Album raus. So. Aber nochmal.
Aber ich meine, die nehmen halt auf sowas nicht Rücksicht, ne?
Aber wenn du der Anwalt bist, ist halt scheiße.
Ja, das ist richtig räudig. Aber wer lässt sich auch von seinem Labelboss vertreten? Ist halt die Frage, ob er da die Chance hatte, ne?
Ja, ist halt ein guter Anwalt gewesen und er hat kein Geld gehabt. So. Aber auch normal für ein Label, dass sie halt direkt nach einem Mordprozess ein Album rausbringen, wenn sie es irgendwie können. Nur nicht normal, dass der Labelboss
da ist. Naja, kommt drauf an. Also kommt drauf an, ob der sehr schuldig und ekelhaft aussieht.
Es wäre denen, glaube ich, egal. Wenn du die Presse mitnimmst zu einer Zeit, als doch, man muss auch sagen, okay, wir sind jetzt...
Klar, es ist kein Vergewaltigungsskandal, sondern...
Ja, und wir sind ja noch vor Social Media. Mhm. Das heißt, die einzige Chance, nationwide oder worldwide bekannt zu werden, war die Presse.
Ja, ja.
Wie kommst du in die Presse halt? Und wenn du eh schon in der Presse bist...
Aber wenn du dann freigesprochen wirst, ist das eigentlich besser.
Vor allem für dich.
Ja, ja, aber ja, auch... Also
auch fürs Label, weil du es dann promoten könntest und Konzerte spielen und so. Aber kostenloser kriegst du ein Album nicht promoted, als es in der, das sollte eigentlich in der Woche draußen sein, wo das
Marketing urteilt. Rutscht
genau.
An der Stelle.
Der, und der zu lebenslänglich Verurteilte hat diese Woche ein Album für, jetzt hat jeder gehört den Namen, weißt? Mhm. Unter anderem wirft Big Lurch seinem Anwalt vor, Beweise zurückgehalten zu haben. Da spricht er vor allem von einem Handabdruck am Tatort, der zu klein für seine Hand ist. Und man kann sagen, also ich habe das Foto nicht gesehen oder so, das gibt's nirgends. Aber seine Hände sind auffällig groß, denn der Dude ist 1,98 groß. Der ist...
Big Lurch.
Big Lurch ist. Und der ist sehr auffällig. Übrigens, sein Name, das ist eine Anspielung auf Lurch. Das ist der riesige Butler der Addams Family.
Oh.
Der heißt Lurch. Und
wie heißt der denn im Deutschen?
Lurch.
Wirklich?
Ich habe das gegoogelt. Es gibt keinen deutschen Namen dafür. Mhm. Weil mich das dann auch interessiert hat. Und dann habe ich geguckt, was Lurch heißt. Und Lurch heißt... sowas wie Taumeln.
Ah.
Und das macht Sinn. So heißt der Butler halt. Weil der ist ja auch immer so ein bisschen so, ne?
Ja, der schwankt gleich.
Schwanken, Taumeln.
Wie schreibt man das denn? L-U-R-C-H?
Wie Lurch. Genau, okay. Gleich. Der Name passt auch super zu unserem Kollegen. Der ist jetzt nicht hässlich oder so, aber er ist halt 1,98 groß und ne? Also eigentlich ein gut aussehender Typ, aber Lurch passt schon. Dieser passt schon. So ein bisschen schwankender Butler, großer Typ. Handabdruck nicht thematisiert. Ich nehme es vorweg. Es gibt auch Bissspuren an der Leiche Tenishas und angeblich passen die nicht zu Big Lurches Gebiss. Das ist jetzt wieder, sagt Big Lurch. Das wäre natürlich ein entscheidender Faktor und wenn dein Anwalt jetzt da nicht genügend drauf eingeht beim Prozess, dann bist du zu Recht sauer hinterher. Ich war aber leider nicht dabei und das ist jetzt nur das, was wir von Big Lurch aus den Statements von ihm danach wissen. Trotzdem stinkt ein bisschen das Urteil so, oder? Auf den ersten Blick.
Ja, schon. Vor allem, wenn es mit den Bissspuren so sein sollte, obwohl man Bissspuren nicht 100% dann auch zuordnen kann.
Das ist nämlich ein Thema mit Bissspuren.
Mhm.
Außerdem haben wir ja schon angesprochen, dass die Staatsanwaltschaft vor Gericht seine Texte durchgegangen ist. Und dabei war auffällig, dass all diese Texte vom neuen Album waren, das damals noch nicht mal draußen war. Also woher hatten die Lyrics?
Von dem Anwalt.
So, weißt du, woher hat die Staatsanwaltschaft die Texte?
Ja, das ist räudig.
Richtig räudig. Besonders ein Song, der auch so der Banger auf dem Album sein sollte, wird ausgebreitet. Hier steht es nochmal, also ich wollte dich nochmal fragen, so, du hast ja eine sehr starke Meinung dazu. Willst du zuerst ein paar Stellen hören oder willst du zuerst erzählen, wie es dir damit geht, dass wir jetzt in einem Gerichtssaal sitzen, in einem Mordprozess und jetzt Rap-Songs von dem noch nicht mal veröffentlichten Album?
Ja, ich habe es ja gerade schon angestellt. Ich finde das wirklich, das ist eine Kunst. Rap ist eine Kunstform und was man da aufschreibt, ist, als ob man Gedichte schreiben würde und man kann nicht... Auch wenn jemand dunkle Bilder malt oder düstere Bilder malt und ja jemand irgendwie ein Buch schreibt über eine Vergewaltigung von einer Frau oder über eine Ermordung von einem Mann, kann man nicht dann das irgendwie in einen Prozess ranführen und sagen, ey, hier, das ist doch ein Beweis. Nee, das ist einfach Kunst, eine Kunstform die nicht als Beweismittel gelten darf. Ich finde das wirklich zum Kotzen, dass das jedes Mal so ist. Und es gibt auch inzwischen schon Labels, die halt sagen, die sich dagegen zusammengeschlossen haben. Zwei große Labels in Amerika, die gerade versuchen durchzusetzen, dass es landesweit verboten wird, dass das überhaupt legitim ist, dass man die vor Gericht verwerten darf.
Ich verstehe, wo du herkommst. Zu 100%. Zumal ich ja selber, sogar als ich noch in Haft war, ein sehr gewalttätiges Buch geschrieben habe. Und mich das sehr geärgert hatte, wenn sie gesagt haben, ja, für dieses Buch darfst du nicht entlassen werden. Mhm. Das andere ist, in dem Moment, wo du halt eine Leiche im Keller hast, also wo eine Leiche auftaucht in deiner Nähe, finde ich es doch legitim zu schauen. Und dann wird der Bezug anders, finde ich so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Wenn du, es ist nicht zu sagen, wenn jemand, der nicht in ein Verbrechen verwickelt ist, zu sagen, ja, ey, wir schauen jetzt, was du schreibst und bewerten daraufhin, wer du bist. Aber wenn du eines Verbrechens beschuldigt wirst, zu schauen, was schreibst du so, finde ich.
Ja, aber es wird ja
halt
immer
richtig.
Nur bei Rap gemacht.
Ja, das ist ein Problem.
Und deshalb finde ich das
weißt,
einfach.
Weißt du, was das ist? Das ist Rassismus.
Na klar, das ist Rassismus. Das ist racist, und ich finde das aber deshalb trotzdem nicht richtig, weil man würde, weißt du, wenn du das so erklärst, würde man denken, ja, okay. Aber jetzt stell dir mal vor, wirklich, mir fällt jetzt gerade, ich weiß gar nicht, ob Stieg Larsson so ein, ist das nicht ein.
Ja, aber genau, nimm Stieg Larsson oder nimm hier, wie heißt er denn, der Fritzek, nimm Fritzek.
Ja, und jetzt stell dir vor, jetzt würde man bei dem
eine Leiche
in einer Kühltruhe finden, ja? Sorry, falls der das hört, Sebastian Fritzek. Aber.
Und dann Mörder! Würde, na, Spaß,
und dann Fritzek, würde man doch, Fritzi. Dann würde man doch Homie. Nicht sagen, ja, er schreibt ja auch Krimis, kein Wunder, dass der das
würde
macht.
Würde man 100.000%.
Das glaube ich nicht.
Die würden jedes einzelne Buch auf jede Zeile würden die suchen und würden das verwenden gegen ihn.
Kann, glaube ich nicht, und ich fände das auch nicht fair.
Wie gesagt, wenn Sebastian Fitzek, wenn du eine Leiche im Keller hast und darüber reden willst, bitte melde dich bei uns. Wir sind der Podcast, wo du es aufmachen kannst. Das wäre nämlich richtig mal, das würde uns mal einen Schub geben.
Das wäre richtig.
Push mal einen Bruder und eine Schwester. So.
Ich finde das trotzdem nicht fair. Ich finde, es macht es auch nicht fairer.
Aber jetzt hören wir uns ein paar Stellen.
Ja.
Jetzt bin ich natürlich kein Rapper.
Okay, ist das auf Deutsch übersetzt auch noch? Das mache ich ja in meiner Rap-Sendung ab und zu. Das ist so schrecklich. Man wirkt so, als ob man nicht flowen kann.
Ich kann auch nicht flowen. Ich werde es euch deswegen tatsächlich auf Deutsch geben. Aber es geht schon mal los mit, es ist der Refrain übrigens. Mhm. Jason Voorhees, Michael Myers und Freddy Krueger, Jeffrey Dahmer, Charles Manson und all deine Freunde, ich werde dir eine Lektion erteilen. Denn Mord ist ein Hobby. Ich benutze eine Folterkammer und keine Ruger. Eine Ruger ist eine Knarre. Wenn du also in einer Blutlache aufwachst, Boy, dann war ich das. Murder, kill, 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 Mord, 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 töten, 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 töten. Es gibt eine Million Wege zu sterben, eine Million Wege zu töten. Also werde ich ein Exempel an einem Motherfucker ohne meinen Stahl statuieren, also mit den Händen töten. Weil ich ein hungriger Löwe bin, schlachte ich dich direkt. Ich töte dich für die einfachsten Dinge, 20-Dollar-Noten und sogar Vierteldollar. Ich bin wie ein Vampir-Boy, Frischfleisch, ich kann es nicht weitergeben. Also ich kann es nicht liegen lassen. Geh die Straße hinunter mit einer Spritze, injizierte Narren mit Batteriesäure. 'Cause I'm like a hungry lion. I moves in for the slaughter. I kill them for the simplest things. $20 bills and even quarters. I'm like a vampire. Fresh meat. I can't pass it. Walking down the street with a syringe, injecting fools with battery acid. Klingt, als würde ich so ein Gedicht vortragen. Also, yo, das sieht nicht so gut aus. Es ist ein harter Text.
Also, es gibt, ich weiß leider nicht genau, es gibt ein Untergenre. Leider fällt mir gerade nicht ein, wie das heißt.
Kannst du jetzt sagen.
Es ist irgendwie das Splatter-Rap oder Horror-Rap. Horrorcore-Rap,
genau.
Ja. Und da ist das genau das, was man in Horrorfilmen macht. Das bringt man lyrisch in Rap-Form. Und deshalb denke ich so, ja, das ist, gibt's auch auf Deutsch?
Ja.
Und denke ich so, ja, wenn das ist, was du, wenn du kein Regisseur bist und es nicht in Filme verpackst, sondern halt in dein Rap, dann ist es noch längst nicht irgendwas, was man vor Gericht verwerten darf. Das ist Kunst.
Ich lieb's, Claudi. Also, Big Lurch macht diesen Sound. Er kommt aus dem Horrorcore-Genre. Und es gibt, wie du sagst, es gibt bekannte Deutsche. Ich meine, das bekannteste Label ist Hirntod Records und der bekannteste Deutsche ist halt Bastard. So, der das macht. Seit 100 Jahren übrigens. Grüße gehen raus. Falls ihr jetzt das gar nicht kennt, Ja, Claudia hat es gesagt, Blockmonster auch. Das sind ja alle diese Gänge.
Ja, und das ist so ein richtig, also wirklich, ich habe da schon Interviews mit dem gemacht mehrfach. Es ist einfach ein richtig netter Typ. Mhm. Und ja, bei dem wurden auch schon mit der, hier, wie heißt denn das, so, mit so einem Ding hier, der zu Hause
Rambock, so
und so. Und der ist auch total traumatisiert davon und so. Aber deshalb finde ich, ist das jetzt nichts, wo man sagen kann, oh, also das können wir jetzt vor Gericht verwenden. Das ist einfach sein Ding.
Du hast eigentlich richtig gut gesagt. Wenn ihr das nicht kennt, stellt euch vor, die Horrorfilmabteilung bei Filmen. So, das ist halt das für Musik.
Ja.
So, und bevor wir jetzt das zu, es hört sich jetzt so super edgy an, aber der bekannteste Rapper, der eigentlich zu Beginn, bevor er auf Dre gestoßen ist, starke Horrorcore-Einflüsse hatte, ist Eminem. Und wenn man sich zum Beispiel Kim noch anhört oder ältere Sachen, Mann, Kim ist ein fürchterlich harter Song. Mhm. Weißt du, der entführt da seine Frau und vergewaltigt sie und tötet sie und
packt sie in den Kofferraum.
Und also Vergewaltigung nicht, aber er tötet sie. Und die Künstler erzählen dabei halt eine gruselige, absurde, blutige Horrorstory. Und die Themen sind nun mal Entführung, Mord, Vergewaltigung, Gewalt. Und das dann drastisch beschrieben mit einem bösen Beat. Fertig. Mhm. Mehr ist es nicht.
Genau.
Und Big Lurch kommt aus diesem Genre. Macht sich nicht gut, wenn du vor Gericht stehst. Und das kann echt unfair sein. Ist aber irgendwo auch verständlich.
Nicht für mich.
Es würden sie auch bei einem Regisseur machen.
So, wenn fände ich auch falsch.
Ja, ist auch wahrscheinlich. Aber wenn das dein Genre ist, das du willst, man muss doch schon sagen.
Ja, warum? Was sagt das denn über uns beiden jetzt aus, dass wir True Crime machen?
Naja gut, ich war 10 Jahre im Knast zum Beispiel. Das ja, hat schon nicht. Auch irgendwie sein...
Ja, aber stell dir mal vor, ich würde jetzt irgendwie auf der Richterbank sitzen und dann würden sie hier irgendwelche alten Fälle von uns rauskramen und sagen, ja, sie haben mir in dem Fall erzählt, wie hier jemand verscharrt wurde. Da haben sie das ganze Hintergrundwissen. Das ist schon ein Indiz dafür, dass sie das auch wissen, wie das geht.
Sie können graben. Sie graben kein Zweiter. Also, was Big Lurchs Behauptung, unschuldig zu sein und eben reingelegt worden zu sein, noch weiter unterstreicht, ist die Tatsache, dass Tinishas Mutter, also die Mutter des Opfers, auf seiner Seite ist. Mhm. Sie besucht ihn im Knast und gibt Interviews, in denen sie so auf den alternativen Tatablauf hinweist. Und das ist schon auch nicht zu vernachlässigen.
Wie ist der denn, der alternative Tathergang?
Im Grunde schiebt sie es auf den Freund der Tochter. Mhm. Und der Grund dafür... Wir werden später nochmal genau auf die Tat eingehen, aber die Mutter sagt, dass der Täter einen unbändigen Hass auf die Tochter gehabt haben muss, um so eine Tat zu begehen.
Mhm. Und über Tötung?
Ja, oh ja. Und Big Lurch hat dazu keinen Grund gehabt, ihrer Tochter sowas anzutun. Und ich meine, wenn die Mutter von jemandem, der bestialisch ermordet wird, nicht glaubt, dass der Richtige dafür hinter Gittern sitzt, dann muss das eine Rolle spielen. Weil sie hätte auch die Möglichkeit, viel über den Fall zu wissen. So. Des Weiteren glaubt Tinishas Mutter nicht, dass es Menschen möglich ist, jemanden solche Verletzungen wie die der Körper ihrer Tochter aufweist, zuzufügen.
Was meint sie damit?
Sie ist sich sicher, dass ein Pitbull an der Tat beteiligt gewesen sein muss.
Aha.
Ein riesiger Pitbull. Mhm. Und bei Big Lurch wird kein solcher Hund gefunden. Trotzdem wird er schuldig gesprochen und verurteilt, wie gesagt, lebenslänglich ohne Chance auf vorzeitige Haftentlassung. Wenig später wird seine Revision abgelehnt und es sieht auch nicht danach aus, als hätte irgendwer Lust, in diesem Fall ein Wiederaufnahmeverfahren anzugehen. Das heißt, Big Lurch wird im Gefängnis sterben. Er selbst sagt in einem Interview, dass er aus dem California State Prison heraus per Telefon gibt. Komm, dann hast du doch Big Lurch lesen.
Ach, ich muss sicher mal ein bisschen Jo klingen, ne? Ja. Bringen Sie die Geschworenen dazu, den Angeklagten zu hassen, und die Geschworenen werden ihn verurteilen. Die Zahnabdrücke auf Tinishas Körper passten nicht zu meinen. Aber die Geschworenen wollten das nicht hören. Vor dem Schuldspruch gab es keine tagelangen Beratungen, nicht mal eine Stunde. Sie haben mich in der Mittagspause verurteilt.
Das ist natürlich übel. Also wenn das du so schnell, hart. Wenn du, weißt du, dein Leben, lebenslänglich, ohne Chance auf Bewährung.
Na, Mittagspause. Das ist übel. Da müssen sie sich aber auch sehr sicher gewesen sein.
Das ist ein Claudi, das ist ein, manchmal bist du so auf Zack, ne? Ich find's geil. Das war jetzt richtig. Darauf hätte ich nicht. Ich hätte jetzt einfach nur gedacht, so ja, die Schweine halt.
Ja. Das vielleicht auch.
Okay, bist du ready?
Ja, merkst
okay,
du. Also, zack.
Dann reisen wir jetzt nach Texas.
Ach, da würde ich ja nie hinziehen, ne?
Nee, ist nicht. Ist auch nicht
ist
der Ort.
So harte Gerichtssprechung.
Ja, und überhaupt auch alles ein bisschen. Hm? Über die Rap-Szene in Texas. Stabil.
Ja.
Houston. Weiß ich meine.
Ja, ich wusste nicht, meine Beyoncé kommt aus.
Okay.
Megan Thee Stallion. H-Town, sage ich dann.
Mafia.
Ja, ich glaube auch Future auch, oder? Krass. Naja, auf jeden Fall H-Town, sagen die.
Okay. H-Town ist hier Frankfurt.
Wie? Ach so, hier, ja. Okay.
Entrance Single.
Nee, das ist FFM.
Nee, aber ist tatsächlich H-Town so.
Ach so, wegen, jetzt habe ich den Gag verstanden.
Das ist kein Gag, das ist wirklich, wenn du sagst H-Town, weiß jeder, dass du in Frankfurt meinst.
Ja, ja, aber ich habe also ich musste erstmal den Wortwitz dahinter verstehen.
Ja. Entrance Singleton kommt am 15. September 1976 in Dallas, Texas zur Welt. Über seine frühe Kindheit haben wir nur lückenhafte Informationen. Bekannt ist jedoch, wie die meisten seiner Kunstformen zu jener Zeit, wächst er in einem von Armut und Kriminalität und Rassismus geprägten Viertel auf. Also er ist so klassisch Urban Youth in Dallas. Wir haben in den 1980er und 90er Jahren ein sehr, sehr starkes Bevölkerungswachstum in Dallas, von dem aber nicht alle profitieren. Vor allem Afroamerikaner sind mit einer hohen Arbeitslosigkeit und diesen geringen Aufstiegschancen konfrontiert, während du da J.R. Ewing mit seinem Hut alle aus South Fork wohnt und seine Sekretärin in Bankman kämpfen die Menschen in den Ghettos ums Überleben. Auf den Streets entdecken Jugendliche zu der Zeit dann Hip-Hop als Möglichkeit, gesellschaftliche Missstände anzusprechen, sich kreativ auszudrücken und ja, ein anderes Ventil als Gewalt, eben Musik für Frust, Ängste und Hoffnungen zu finden. Singleton schließt sich dem Trend an, es ist eine Trendzeit und erste direkte Berührungspunkte erfährt er durch Freestyle-Battles, so in der Nachbarschaft. Er ist Battle-Rapper und es fällt super früh auf, dass er eben Talent hat fürs Schreiben, was ja auch nicht jeder hatte. So, ne? Manche Leute könnten spitten, aber er war auch ein guter Texter, also er hat geschrieben, hat Texte auch für andere Leute geschrieben und so. Wie man als Hip-Hop-Head sagt, er hat ein stabiles Pen-Game. Klingt, als ich so ein alter Sack, der einfach so wie, ach scheiße. Tatsächlich auch schon in der Schule mit 7 Jahren für seine Gedichte ausgezeichnet.
Oh. Also
konnte man später noch finden. Ist cool. Ein echter Lyricist. Aber es bleibt nicht bei den Gedichten in der Schule und der Hauptbestandteil seiner Lyrics wird in der Jugend dann eben Gewalt, Schmerz, auf die Fresse. Singleton verpackt nichts, er umschreibt nichts, er beschönigt nichts, er spittet gnadenlos direkt gegen diese innere Zerrissenheit, die, also alle Jugendlichen können, glaube ich, das nachempfinden, so zu einer gewissen Phase, aber es ist halt schon ein junger, schwarzer Mann in einer weißen Stadt in fucking Texas zu sein, gibt dir definitiv jeden Tag einen Grund, sauer zu sein. Das ist auf jeden Fall. Ich habe vor kurzem erst das Konzept der Micro-Racism, also diese Sachen wie, sie sprechen, also hier ist es sowas wie, sie sprechen aber gut Deutsch oder ne, wo kommen sie denn her?
Ja, wo kommen sie denn wirklich
Wuppertal,
her?
Wuppertal, wo denn, ich meine ihre Familie und so, ne? Diese Sachen ist ja dort nicht anders, weißt du, das gibt's dir die ganze Zeit, kriegst du das. Etwa in der Zeit, also im Laufe der 1990er, oder der sehr frühen 90er, etabliert sich Gangster-Rap nach NWA, Ice-T und so, auch in die ganzen USA, also weg von der West Coast, es wurde möglich, damit sogar Geld zu verdienen. In Texas entwickelt sich eine, wie gesagt, ich liebe Texas-Szene so damals auch schon, was man gar nicht so im Kopf hat. Ghetto Boys, UGK, Scarface sind alle aus Texas. Die Produktionen sind hörbar so vom kalifornischen, was gab's denn da, G-Funk. Es war alles noch dieses ne, diese G-Funk, die Dre, oh, die Leute um Dre und so irgendwie mitgemacht haben.
Ja, mit Snoop vor allem. Snoop, also das kam ja dadurch, dass irgendwie, also irgendwie hatte Snoop so Bock auf Funk und das steht ja auch für Gangster-Funk, also ja, G-Funk. Und das hat Snoop mit Dre zusammen sich ausgedacht quasi.
Hammer. Und alle haben, alle wollten ein bisschen so klingen zu der Zeit. Es war halt, ne? War so
total angesagt.
Voll. Aber Texas hat auch von Beginn an eigene Impulse gesetzt. So, wenn du schaust, ein paar Jahre später war er da schon 36 Mafia und so. Das war jetzt relativ früh, das war zu krass anders schon. Big Lurch wächst so gesehen genau zur richtigen Zeit dort auf. Rap hat sich bereits zu einer starken Möglichkeit, Protest und Selbstbehauptung auszudrücken, etabliert. Und wir haben das, was du ja auch gesagt hast, es ist halt Kunst. Und wir haben so ein kulturelles Umfeld, das zwar einerseits diese Gewaltdarstellung so feiert, aber andererseits eben auch kreative Freiräume gibt, die du dann woanders gar nicht gehabt hättest. Also wirklich das, was du im Kopf hast, umzusetzen, wäre dann gar nicht möglich gewesen bei, es war damals noch nicht mal im R&B möglich, das kam eigentlich erst mit viel später so, ne? Also es war ja eigentlich nur bei Rap möglich. Du konntest in einer anderen Kunstform das vielleicht gar nicht so zeigen. Mhm. Na, vielleicht Filme hättest du noch machen können, aber einfach alleine jetzt so.
Ja, das stimmt. Aus dem Nichts.
Ja. Seine frühen Texte lassen ahnen, wie eng eher mit dem alltäglichen Kampf zwischen Überlebenswillen und Hoffnungslosigkeit vertraut ist. Also es war schon wirklich so dieses, der kam vom Nichts. Der ist in einer sehr prekären Situation aufgewachsen, wusste, wovon er redet. Und wir haben aber gleichzeitig ehemalige Wegbegleiter, die ihn so als extrem künstlerisch begabten und gleichzeitig super sensiblen Typen beschrieben haben. Was auch Sinn macht, weil wenn du mit 7 Gedichte in der Schule schreibst, für die du ausgezeichnet bist.
Ja, mich wundert eh, was du so gerade erzählst, weil das ja oft eher die Zeit war, wo, also gerade wenn aus dem Battle-Rap kommt, wo man ja eigentlich eher so gesagt hat, ja, ich bin der Geiz, ich bin der Derbste oder und du bist scheiße und die jetzt nicht so emotionale Texte, also es war ja nicht die Zeit von emotionalen Texten.
Ja, bei ihm war schon dann direkt dieser Horrorcore-Einfluss und es war extrem brutal, aber gleichzeitig dann halt jeder dritte Satz ist halt irgendwas, was dir zum Denken gibt. Mhm. So. Die ersten Tapes, recorded in improvisierten Home Studios, sind dann auch deutlich rougher und aggressiver als die der Kollegen. Und inhaltlich hast du ähnliche Themen, sowas wie Straßenkriminalität, innere Dämonen, Drogenkonsum, aber dann auch schon diese Horrorcore-Einflüsse. Und er kriegt Respekt, ist jedoch noch halt weit weg von Fame, aber Karriere scheint möglich. Und wir haben dann gehört, zu der Zeit hat er seinen Namen von G-Spade eben auf Lurch und dann später auf Big Lurch geändert. Und er versucht auch ein bisschen kommerzieller zu werden, weil Horrorcore, ja,
ist halt sehr spartig.
Ja, genau. Ist jetzt nicht das, was das Millionenpublikum hören will. Eminem ist da schon so wirklich eine sehr große Ausnahme gewesen, weil es halt auch witzig, weil es sauwitzig war, was er dann halt
naja, und er hat halt viele Schlagzeilen gemacht, weil er halt seine eigene Frau da im Kofferraum
ja, oder seine Mutter
hatte,
halt,
genau.
Ja.
Und naja, aber er bereut das ja auch inzwischen, ne? Aber das war halt einfach so.
Er ist auch, also der Song ist wirklich, es ist ein ganz krasser
heftig, ja. Aber er hat er ja auch irgendwann nicht mehr gemacht, auch er ist ja umgesattelt.
Wobei bei ihm glaube ich auch nicht nur unbedingt wegen kommerziell, sondern auch einfach, weil er halt rausgewachsen ist so ein bisschen.
Kann auch sein.
Er holt sich jetzt zwei andere Jungs, also Big Lurch holt sich zwei andere Jungs, die gründen eine Crew, die Cosmic Slop Shop. Das ist irgendwie, Slop Shop war das Studio, wo sie alle aufgenommen haben und das war ein Cosmic Slop Shop und releasen ein Album namens The Family. Kein schlechter Sound, sagen irgendwie alle, was soll ich sagen, er hat Talent, rappt halt verdammt. Album floppt trotzdem, so ein bisschen, ist jetzt kein...
Naja, in der Zeit ist es auch nicht leicht, ne?
Ist nicht leicht, ist nie leicht, ja.
Naja, jetzt ist Rap so das mit das erfolgreichste Genre weltweit.
Aber damit
ja, ja klar, auf jeden Fall, aber damals noch viel schwerer.
Ja. Aber ein Album schon gemacht, also weißt du, so in der Zeit musst du auch erstmal schaffen. Und das Album floppt so ein bisschen, danach gehen die drei getrennte Wege. Und jetzt schlägt das natürlich auf die Psyche. So, das kann auch jeder nachvollziehen. Du bist jung, du bist, willst Artist werden, du willst es irgendwie schaffen, du kommst aus der Hood, stehst also gleichzeitig auch irgendwie mit einem Bein immer so in Schwierigkeiten. Mhm. Und auch Big Lurch konsumiert und verkauft und ist im Drogengeschäft involviert. Und jetzt folgt zum ersten Mal ein Psychiatrieaufenthalt. Und zwar hat er religiöse Wahnvorstellungen. Mehr weiß ich nicht. Also ich weiß nicht genau was, aber religiöse Wahnvorstellungen, ja, ne? Also ja. Entweder denkt er ist Jesus oder er kennt Jesus, keine Ahnung. Und es kommt, nachdem er PCP konsumiert hat.
Was ist das?
Angel Dust.
Oh, das habe ich schon mal gehört.
Jo, jetzt müssen wir kurz innehalten, weil PCP ist in Deutschland nie wirklich ein Thema gewesen. Aber mir ist es jetzt in 25 Jahren Drogen zweimal begegnet. Einmal in Amsterdam und ja.
Also, was heißt begegnet, angeboten worden?
Ja, oder? Das ist halt, dass es jemand hatte, verfügbar. Also was ist PCP? Jeder von euch, der den Film Training Day gesehen hat.
Oh, das ist aber ewig her.
Aber da gibt es eine Stelle, in der Denzel Washington Ethan Hawke im Auto an einem Joint ziehen lässt. So um zu testen, so hey, bist du überhaupt ready als Undercover-Cop? Was machst du denn, wenn dir jemand einen Joint hinhält? So. Mhm. Und dann der Ethan Hawke so auf cool, so, ja, rauch ich halt. Und der so, und dann schaut den so an, der Denzel Washington, und sagt so, ich wusste gar nicht, dass du das rauchst. Oh. Und der so, shit, ich dachte, es wäre Weed. Ja, falsch gedacht. Und er trippt dann so richtig hart halt auf PCP. Und PCP kommt oft als Liquid, also flüssig. Und was die Leute dann machen, ist, die dippen eine Zigarette da rein. Mhm. Und dann rauchen sie die. Oder einen Joint und rauchen das. Und entwickelt wurde Phenylcyclohexylpiperidin, also kurz PCP, ursprünglich als Anästhetikum.
Wow, wie du durch das Wort durchgekommen bist, ohne Haken. Bitte? Shoutout to your mother.
Echt? That's impressed you?
Ja.
Echt? Mm. Jetzt ist so mein Ding. Es wird auch heute noch teilweise in der Veterinärmedizin als solches verwendet. Nochmal, Anästhetikum. Mhm. Vielleicht klingelt es jetzt schon bei dem einen oder anderen. Es ist für Menschen nirgendwo mehr zugelassen auf diesem Planeten. Für nix. Und das hat gute Gründe. Und an meine Berliner, die jetzt denken, Alter, das klingt ja wie Keta. Es gibt so ein paar Unterschiede. Also Ketamin, man sagt ja immer, das war mal ein Pferdebetäubungsmittel und so Veterinärmedizin und so. Und das kannst du heute in jedem Berliner Club, sind die Leute drauf damit.
Ja, Michael Jordans Sohn wurde doch jetzt deswegen verhaftet.
Oh, okay.
Wegen der...
Aber nicht in Berlin.
Nee.
Aber hier, also...
Aber es war geil, als er verhaftet wurde, hat er gesagt, ich bin der Sohn von Michael Jordan. Wo man echt denkt so, ey, du bist so eine Puppe. Und dann ist er ins Auto von den Cops und angeblich hat er dann gefragt, ob die Mariah Carey, was von Mariah Carey anmachen können.
Was ist los mit dir? Ich hoffe, er kommt nicht in den Knast, der Arme.
Ja, wahrscheinlich schon. Er sitzt auf jeden Fall irgendwie jetzt immer noch. Ketamin.
Na. Ja, also, ich habe beides, aber wie gesagt, Ausbildung. Ketamin kann gruselig sein. Es ist ähnlich in Anästhetikum, Halluzinogen, Stimmungsaufheller, Straßendroge. PCP hat einen viel, viel schlechteren Ruf. Und jetzt schauen wir mal, wie das Zeug wirkt. Und wir überlegen jetzt gleichzeitig, was das Problem sein könnte. Ne? Also, PCP, es wirkt euphorisierend. Also du hast das Gefühl, dass das, was du gerade tust oder vorhast, sich für dich gut anfühlt.
Ja, klingt jetzt erstmal gut.
Man bekommt zusätzliche, beinahe unerschöpfliche Energie.
Wow, traumhaft.
Man fühlt sich unverwundbar und es hat ja eine hohe schmerzstillende Wirkung. Man ist also zu einem gewissen Grad, empfindet man wirklich keine Schmerzen mehr.
Ja, klingt irgendwie verlockend.
Richtig, ne? Die Kombi ist klar. Euphorisch, energetisch und verwundbar. Und wenn wir jetzt hier aufhören würden, könnte man sagen, geiler Shit. Aber leider kommen folgende Punkte hinzu. Man wird paranoid.
Oh.
Man wird aggressiv. Man wird gewalttätig.
Ganz schlechte Kombi.
Und man hat stundenlang massive Halluzinationen, die man nicht mehr von der Realität unterscheiden kann.
Okay, crazy. Und dann denkt man, ist unbesiegbar und auch noch gewalttätig.
Plus euphorisch.
Und Energie.
Cool. Diese Kombi macht keinen guten Mitbewohner.
Nee.
Stellt euch richtig vor, jemand hat Halluzinationen und dabei Paranoia. Ist aber gleichzeitig hochenergetisch, aggressiv und gewalttätig. Und das, während die Person selbst in diesem Moment euphorisch wird, ist alles gekrönt mit der Tatsache, dass sie keinen Schmerz mehr spürt.
Ja, echt, das klingt echt richtig schrecklich.
Das ist der Worst Case. Es gibt so Diagramme, wo du so siehst, diese Wirkungen halt. Und da habe ich auch einen ganz süßen Bericht gesehen, wo sie das dann so noch so mit Comicfiguren, so weißt, aggressiv, der Punch dann sowas oder Halluzination. Das ist so eine Comicfigur, die so Halluzination. Und wenn du das alles in so einem Diagramm siehst, das ist, es gibt keine schlechtere Kombi.
Mhm.
So. Wenn ihr jetzt in den USA irgendwelche Videos so seht von Leuten, die von 6 Polizisten gleichzeitig getasert werden und trotzdem weiterlaufen, das ist PCP.
Ah.
Wenn ihr hört, dass jemand nackt ein Auto angreift. PCP. Wenn ein Verdächtiger Handschellen zerreißt und sich dabei die Haut und die Arme bricht. PCP.
Okay.
Das kommt nämlich von dieser Kombi, anästhesierend und euphorisierend.
Mhm.
Weil einer der Gründe, warum wir zum Beispiel Dinge, die zu schwer für uns sind, warum wir die wirklich nicht heben können, ist, das würde unseren Körper schädigen. Nicht, weil wir es von der Kraft nicht hochbekommen. Unser Gehirn reagiert dann mit Signalen, die uns sagen, ah, hör mal auf, sonst reißt du dir ein Band.
Mhm.
Oder du brichst dir einen Knochen oder die Wirbelsäule. Also hör auf. Unsere maximale Kapazität, die die Muskeln leisten könnten, wäre um einiges höher, wenn wir bereit wären, die Schmerzen und die Verletzungen danach in Kauf zu nehmen.
Verstehe.
Leute auf PCP zerficken sich die Körper im Kampf.
Und die, das kann man heute noch auf der Straße kaufen?
Ja, natürlich, das ist ein Riesenmarkt.
Ja, ich habe davon noch nie gehört.
Weil es hier nicht angekommen ist. Das hat sich nie... Es ist doch eigentlich... Also es ist Wahnsinn, dass es sich durchsetzt. Ist super interessant. Ich will nicht nur über PCP reden, ich könnte eine ganze Folge drüber machen. Wenn wir mal Drogenfolge machen, können wir PCP nochmal anschauen. Weil da gibt es wirklich... Gibt es eine ganz interessante Geschichte, so wie das mal nach L.A. gekommen ist. Da ist ein Chemiker aufgetaucht, irgendein weißer alter Dude und hat es ein paar Leuten gezeigt, wie man das herstellt.
Mhm.
Und diese Familien, die das damals gelernt haben, das sind dieselben, die das heute noch kontrollieren. Das sind Leute, die kochen seit 3, 4, 5 Generationen PCP. Also, ne, wenn wir jetzt kurze Generation. Seitdem kochen die PCP. Und da gibt's auch ein paar Verschwörungsmythen, so, warum kommt ein weißer Dude in ein Ghetto und zeigt einigen Leuten, wie man eine Droge herstellt, die halt
so gefährlich
so ist. Gefährlich ist. Mhm. Noch dazu gibt es einen großen Preisunterschied zwischen LA, West Coast und New York. Also das ist so, das ver-
Inwiefern?
Du kannst irgendwie für 8.000 eine Gallone oder was.
Achso, in den Preisen gibt es Unterschiede.
In LA kaufen und es sind 45.000 irgendwie in New York oder so. Also es ist ein krasser Markt. Wenn jetzt diese Menschen dann kämpfen oder wegrennen und sich zerstören, merken sie aber erst beim Runterkommen, was sie alles kaputt gemacht haben an sich.
So. Oh Gott, das ist ja auch ein Albtraum.
Ist eine heftige Droge. Wie gesagt, die haben dafür das Zeug, früher, es war gedacht, dass du währenddessen operiert werden kannst. Aber die Leute wurden halt nicht müde. Es hat keine sedierende Wirkung, sondern die waren dann so mit ihren Augen offen, super gut gelaunt, während die in ihrem Bauchraum rumwühlen.
Krass.
Weißt du, wie ich meine? So? Und der so, ha, 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 und dann.
Aber wäre eigentlich gut für eine Schwangerschaft, merke ich gerade.
Ja, bis auf die Halluzinationen und die Paranoia. So, weißt du, das ist dann, du konntest es immer nicht so. Manche Leute.
Ich dachte, es wäre eine Geburt, aber du hast recht.
Ist,
wenn man dann denkt, es ist
das willst du nicht, das willst du nicht. Dazu nämlich, die halluzinogene Wirkung ist ziemlich stark, besonders in hohen Dosen. Und man denkt, dass die Dinge ein Angreifen oder eine Bedrohung darstellen, ohne dass das in Wirklichkeit der Fall ist. Und das kann eben der Grund sein für Angriffe auf Menschen, Tiere, Gegenstände. Aber auch die schrecklichsten Akte der Selbstverstümmelung, die du dir nur vorstellen kannst. Und die Leute schneiden sich Körperteile ab. Durch die betäubende Wirkung weiß man dann nicht mal, was,
wo man anfängt,
was man sich gerade angetan hat. So, du siehst es nicht, du siehst es nicht. Es sieht nicht aus wie dein Arm. Und du spürst es nicht, dass es dein Arm ist. Aber du pulst da drin rum, gerade mit einem Messer.
Er ist ja heftig gefährlich.
Theoretisch ist es auf Keta auch möglich.
Aber warum nimmt man nicht lieber Keta?
Hat sich halt da nicht durchgesetzt, keine Ahnung. Also ich würde Keta vorziehen.
Ja, also so. Ich habe das noch nie genommen, aber wenn du sagst, es ist ähnlich, nur jetzt, ohne die schrecklichen Sachen.
Jetzt kommt, wobei Keta auch viele Leute schon abgefuckt hat, also, ne? Aber jetzt kommt der Anteil, warum PCP so viel gefährlicher ist als Ketamin. Und das ist, PCP ist ein D2-Agonist. Und das interessiert jetzt wahrscheinlich die allerwenigsten und wir haben es auch gleich, weil meisten nicht vorhaben, PCP zu rauchen. Aber mich hat es interessiert.
Bitte don't do it.
Es hat nämlich auch was mit Psychologie zu tun, weil warum wir da so viel über den Scheiß über diese Droge hören und wenn ich eine Antwort finde, dann freue ich mich halt, weil ich habe mich immer gefragt, weil du hörst immer nur so, oh, Florida man on PCP, bites an alligator in his face, bla bla. Und dann so, also Antipsychotika der ersten Generation, sowas wie Chlorpromazin und Haloperidol, sind D2-Antagonisten. Das heißt, je mehr dieser D2-Rezeptoren aktiv sind in deinem Kopf, desto höher die Wahrscheinlichkeit von psychotischen und dissoziativen Verhalten. Also wenn jemand mit einer Psychose schon kommt, dann versuchst du, diese D2 lahmzulegen. PCP hingegen regt die D2-Rezeptoren aktiv an. Und kann in hohen Dosen deswegen massives psychotisches Verhalten hervorrufen. Auch bei Leuten, die eigentlich gesund sind. Und das kann dazu führen, dass ich die...
Auch dauerhaft?
Wenn es abflaucht, bist du normalerweise wieder da. Wobei natürlich, wenn Weed das kann, dann kann das auch, ja, dass es bleibt. Wenn man also dieses Abkoppeln von der Realität jetzt wieder mit Euphorie, Energie, Unverwundbarkeit, Paranoia und Aggression zusammenbringt, dann verstehen wir das hohe Schadenspotenzial. Das also ist PCP.
Furchtbar.
Wisst ihr Bescheid. Ich bin ein großer Verfechter der Konsumkompetenz und ich bin für eine umfassende Legalisierung aller Substanzen. Möchte aber hier schon sagen, dass Konsumkompetenz eben auch Abstinenz bedeuten kann. Und es Substanzen gibt, bei denen ich jedem dazu raten würde, das nicht zu tun. PCP gehört dazu. Big Lurch verbringt jetzt eine Zeit lang in der Klinik, hat PCP konsumiert, hat religiöse Wahnvorstellungen bekommen. Und
okay, er hat die nur durch die PCP.
Ja, ne? Also, aber es ist schon so. Es gibt wieder den, der darauf leichter reagiert. Also es tut niemandem gut, aber also ich habe in einem Report gesehen, ein Typ zum Beispiel, das ist so ein Alt-Hippie, der raucht regelmäßig PCP, hat die hammerkrassesten Halluzinationen, hat zum Beispiel rausgefunden, wie man mit Delfinen kommunizieren kann. Und
in Wirklichkeit oder in seinem Kopf?
Claudi, du fragst Sachen. Das kann ich jetzt weiß nicht, ich kann weder Delfin fragen noch ihn halt. Also, er hat es ganz gut erklärt.
Okay.
Delfine geben so Schallschwingungen ab und die gehen in so einen Sandstein rein. Und wenn du dann diesen Sandstein richtig lesen kannst, dann kannst du mit dem Delfin reden.
Klar.
Das funktioniert über Schall alles.
Ja, klar, aber das klingt jetzt nicht. Also, gut, ich
mal sehen sollen, die Bilder, die der malt. Also, manche Leute vertragen das Zeug auch hervorragend. So ist es halt immer, aber manche Leute sollten es gar nicht nehmen. Und wie gesagt, es gibt Leute.
Mir würde das so Angst machen, ey.
Es gibt Leute, die kriegen auf Weed eine Psychose. Da brauchst du nicht mit PCP anfangen. So. Big Lurch sollte das nicht tun. Er lässt danach aber auch die Finger vom PCP. Und Ende der 90er entscheidet er sich jetzt, Dallas zu verlassen, um so sein Glück in L.A. zu suchen. Das war halt dann doch, ja, sag's mir, Ende Zentrum des amerikanischen Hip-Hop, Mann. Da sind nicht nur Dre und Snoop Dogg, ja, so.
Bis heute. Also, wir sind da alle Produzenten, Sänger, Artists, Schreibercamps und so. Also wenn du irgendwie nach Amerika gehen möchtest, um musikalisch durchzustarten, ist es am besten, du gehst nach L.A., weil du am einfachsten da Connection machen kannst, um deine Karriere voranzutreiben.
Du hast natürlich auch die stärkste Underground-Szene trotzdem, weil du ja nicht nur diese Top-Leute, sondern du hast auch die Underground-Szene. Die sind alle, das sind alle. Also neue Talente, wie du es gesagt hast, perfekt. Für einen aufstrebenden Rapper, auch damals Plattenverträge, Kollaborationen sind ja das, was du willst. Eine Kollabo mit einem an der richtigen Stelle kann dir einen Plattenvertrag im nächsten Monat bescheren. So.
Ja, manchmal ist auch irgendwie der Vater von irgendjemandem Label-Boss oder Zack. Whatever.
Kaum in Los Angeles angekommen, knüpft Big Lurch Kontakte zu den lokalen Rappern, Produzenten. Er tritt als Gastrapper auf, Samplern andere Alben.
Welches Jahr sind wir ungefähr?
99. Okay. So. Sebo kennt man, Mac Dre kann man mal gehört haben, sind so West Coast Rapper. Er hat Features, was eben dieser, glaube ich auch heute noch, das ist der Weg, Alter, mach ein Feature mit The Baby und du hast das Jahr lang Konzerte ausverkauft.
Naja, inzwischen ist das eigentlich nicht mehr so krass. Drake ist ein krasser Pusher. Ich habe das den Tag gelesen, dass es irgendwie, ich glaube, 70% deiner Streamings ankurbelt, wenn du mit einem Feature mit Drake hast. Aber ich würde sagen, jetzt Lil Baby, Da Baby sind nicht unbedingt so. Da brauchst du schon The Weeknd. Also inzwischen ist es echt schwierig, dass ihr das Streaming macht.
Da Baby ist der erfolgreichste Künstler aller Zeiten, Mann. Der hat mit 3 Songs mehr als die Beatles mit allen.
Was?
Songs.
Was?
Streams.
Ach, Streams. Ja, die Beatles waren aber auch zu einer Zeit berühmt, da gab es da kein Spotify.
Ja, klar, aber der hat jetzt wirklich
damals.
Das sind Leute, die kennen. Ich kannte Da Baby gar nicht. Ich kenne ihn nur, weil Chappelle.
Da Baby.
Chappelle hat doch gesagt, ey, Da Baby gets cancelled. Weil er hat Homophobics da gesagt. Er hat irgendwas Homophobes auf einer Bühne gesagt und er so, ey, ihr wisst alle schon, ne, dass Da Baby vor ein paar Jahren einen Typen im Walmart erschossen hat. So, und er so, und jetzt cancelt ihr ihn für das, was er sagt. So, okay.
Aber ich glaube, davon gibt es zwar inzwischen wieder das Footage aufgetreten.
Ja, er hat ihn erschossen.
Ich weiß aber nicht mehr, was da der Hintergrund war.
Ja, die haben versucht, ihn auszurauben, angeblich. Oh, aber er hat ihn erschossen und seine Tochter stand daneben halt so. Also, solche Leute sind da schon auch, ich meine, gut.
Also ich würde es aber jetzt auch nicht für unrealistisch halten.
Der macht mit mir aber auch kein Feature.
Nee,
schade, ich würde eins machen mit ihm. Da Baby, wenn du willst, reach out.
Slide in meine DMs.
Slide in meine DMs, Mann. Ich antworte in ungefähr 4 Wochen. Big Lurchs Texte sind aggressiv, düster, getragen von einer tiefen, leicht heiseren Stimme. Ich finde, der hat eine gute Stimme. Also hört dir später mal was an. Kritiker loben die Bühnenpräsenz. Aber du hast auch dann schon dort alle so... bisschen zu hart, bisschen zu viel Gewalt, bisschen zu sehr Horrorcore. Und es gibt noch einen anderen Haken. Das einzige Label, das bereit wäre, ihn sofort unter Vertrag zu nehmen, wäre oder war Stress Free Records. Und die wollen ihn unbedingt haben, aber das ist auch heute noch immer wieder ein Thema bei Rap-Labels, die sind Gang-Affiliated.
Okay.
Heißt, die Gründer und auch viele der Artists gehören zu einer Gang.
Aber da gehört ja fast jeder zu einer Gang.
In dem Fall sind es die Crips, das sind die mit den blauen Bandanas, wie schon gesagt. Aber Big Lurch kommt in Texas aus einer Hood, in der die Bloods regieren.
Ah, okay, gut, das ist dann schwierig.
Das sind die mit den roten Farben und er ist durch familiäre und freundschaftliche Bindungen eben eng mit der Bloods Gang verstrickt. Ist also schwierig, sich bei dem Crip-Label signen zu lassen. Deswegen reist er dann enttäuscht und ohne Deal zurück nach Texas. Dort arbeitet er jetzt in den frühen 2000er an einem Soloalbum, sammelt Material, kontaktiert mögliche Indie-Labels. So, ne, er ist ein Neuling, Ecken und Kanten, es könnte was sein, aber genau in der Zeit verändert sich die Musikbranche. Napster. Und wenn ihr das nicht mehr wisst, das war eigentlich, ja,
man konnte da Songs,
du konntest Songs hochladen und runterladen.
Hochladen und runterladen, genau. Für Oma. Und man hatte endlich MP3s.
Genau, man hatte MP3-Songs. Und es waren illegale Downloads, basically so. Und
aber es gab es ja auch nirgendwo legal.
Gab es noch nicht legal, genau. Aber die Napster-Leute haben alle Ärger bekommen. Oder haben viele von denen haben Ärger bekommen. Mhm. Was später Spotify einfach so gemacht
hat. Heute ist das einfach legal, nur die Künstler kriegen auch nicht viel mehr Geld.
Die kriegen auch nicht viel mehr Geld. Die müssen aber dafür unterschreiben, so auch noch auf die Art, dass sie über den Tisch gezogen werden können. Also dieses veränderte Konsumverhalten hat Underground-Künstlern enorm erschwert, sich zu etablieren am Anfang. Weil warum solltest du jetzt noch irgendwem irgendwas zahlen? Und eine professionelle Musikkarriere ist halt zu der Zeit, ich habe da so ein bisschen drauf geguckt, habe ein paar so Artikel gelesen, die sagen schon, das war damals, das war schwieriger umzusetzen als je zuvor, weil keiner wusste von den Labels, ob du in den nächsten Jahrzehnten überhaupt noch Geld mit Musik verdienen wirst. So, wie, was wird passieren so? Mhm. Und jetzt passiert was Schreckliches. Während Big Lurch also hier versucht irgendwie durchzustarten, ist er mit seinem Wagen unterwegs und wird von dem betrunkenen Fahrer gerammt.
Oh.
Er selbst hat absolut keine Schuld an dem Unfall. Also richtig nüchtern gewesen, alles richtig gemacht, der andere fetzt ihn einfach weg.
Aber ist es ein schlimmer Unfall?
Richtig. Es erwischt ihn schwer. Er kommt mit einem gebrochenen Nacken, unzähligen weiteren Gott. Verletzungen ins Krankenhaus, ist temporär gelähmt, muss alles wieder neu erlernen, leidet fortan unter starken Schmerzen, vor allem im Rücken. Und jeder, der schon mal Bandscheibe oder irgendwas hatte.
Oh, da denke ich sofort wieder an PCP.
Gut, also wirklich, Claudi, das ist wirklich, du nimmst mir den Unfall aus dem Mund. Es ist katastrophal. Wäre übrigens für jeden eine Tragödie, aber die Gesundheitssituation in den USA ist halt besonders ekelhaft.
Mhm.
So, und das, obwohl er eine Krankenversicherung hat, hört die einfach nach 2 Monaten auf zu zahlen.
Wieso?
Hören einfach auf. Er verklagt uns doch.
Crazy.
So, wird übrigens jetzt noch schwerer zu klagen, dank Trump und Elon Musk. Die haben nämlich jetzt diese Behörde abgeschafft, die Zivilisten hilft, Versicherungskonzerne zu verklagen. Mhm. Die gibt's jetzt nicht mehr. Jawohl, schon, ihr wolltet es. Ne? Manche Leute wollen es hier auch, ihr werdet euch umschauen. Aber gut, nach 2 Monaten zahlen die nicht mehr. Was macht das Krankenhaus?
Wir hauen ihn raus.
Von einem Tag auf den anderen. Paff. Ohne Versicherungsschutz, was auch immer das für eine Hurenklausel war, die da in dem Vertrag versteckt war. Das kann theoretisch jedem passieren. Keiner von uns hat seine Versicherungen so abgeschlossen. Glaubt mir, dass ihr da euch dagegen wehren könntet. Wie wollt ihr? Besonders in Ländern ohne stabiles Gesundheitssystem ruiniert. Er verliert also sein Krankenbett, seine tägliche Physio. Er verliert sogar seine Medikation.
Krass.
Nach 2 Monaten auf Morphium bzw. morphinhaltigen Schmerzmitteln schmeißen sie ihn raus. Und das heißt kalter Entzug, ständige Schmerzen. Die werden manchmal so schlimm, dass er verzweifelt nach etwas sucht, das ihm Linderung verschafft. Und so landet er wieder
PCP.
So, wir haben gehört, das hilft gegen Schmerzen. Nur die Gefahr einer gewalttätigen Psychose ist recht hoch. Vor allem bei jemandem wie Big Lurch, der bereits einmal in der Geschlossenen gelandet ist, nachdem er PCP geraucht hat. Er hat also eine Prädisposition zu schizophrenen oder allgemein psychotischen Episoden.
Aber man versteht es auch irgendwie, ne?
Voll, wenn ihr einmal einen Bandscheibenvorfall hattet und man sagt euch, ihr kriegt keine Medikamente, ihr kriegt gar nichts. Und ihr wisst, dass PCP funktioniert und wahrscheinlich hat er es 100 Mal geraucht und beim 101. Mal eine Psychose gehabt oder 30 Mal geraucht und beim, ne?
Mhm.
Und dann denkt man sich, ja, dann rauche ich halt immer nur wenig oder genau so viel, dass es halt passt.
Mhm.
Er holt es auch von jemandem, der selber im Rollstuhl sitzt. Also, der halt, ne, damit sich
sich selber medikamentiert.
Ja.
Okay.
Und,
das klingt gruselig. Ich finde Selbstmedikation, wie heißt das?
Selbstmedikation.
Medikation.
Ja, ist das übel. Natürlich. Ich habe damit angefangen, als ich 14 war, halt nicht wegen Schmerzen, sondern halt um mein ADHS zu handeln. Und wusste es nicht. Ne?
Mhm.
Also heute komme ich ja sehr, sehr gut mit meinem Weed zurecht und habe eigentlich nie das Gefühl, dass ich irgendwie ein Problem habe. Naja. Da er aber jetzt durch den schrecklichen Unfall und die schweren Verletzungen ein bisschen Cloud abgreifen konnte, denn Big Lurch, Texas Rapper, weißt du, injured in ein Car Accident, broken neck, so wird er wieder laufen können. Und so hast du halt früher Fame bekommen. Ich meine, heute würde es auch noch funktionieren, wenn du damit Bilder auf Instagram und ein Ding. Mhm. Das funktioniert immer. Und dann meldet sich jetzt bei ihm Stress-Free Records erneut. Die sagen, ey, wir wollten dich vorher, diesmal ist der Deal noch besser, komm zurück nach L.A. Und was sollen wir sagen? Der junge Mann hat jetzt nicht mehr viel zu verlieren.
Nee, er hat auch keine Kohle.
So, er hat keine Kohle und jetzt scheißt er auch auf die Gangpolitik. So, er so, okay, das gleich später. Erstmal braucht man Geld, Arztrechnungen und PCP. Zurück in L.A. zieht er jetzt mit einem Dude zusammen, der ganz enge Verbindungen zum Label hat und gleichzeitig Dealer ist.
Mhm.
So. Und das ist immer schlecht, wenn ihr mit eurem Dealer zusammenzieht. Es klingt erstmal für den Konsumenten klingt's eigentlich geil, aber die meisten Dealer sind jetzt nicht so, ja, so, große
Schwiegermamas Liebling, so meinst du?
Philanthropen, ne? Wollte ich sagen, so, ne? Aber es, ja, sind sie beides nicht. Geschenkt gibt's dort nichts. Wir wissen jetzt nicht wirklich viel über die Dynamik der beiden. Fest steht, dass außer ihnen noch eine junge Mutter namens Tinesha Isais mit den beiden kleinen Kindern in dieser Wohnung lebt.
Okay, crazy.
Die Dame kriegt jetzt von mir auch kein Mutter des Jahres Award, weil 2 Kinder in dem Dope-Haus, aber zumindest sind die Kinder am fraglichen Tag nicht zu Hause. Ich nehme auch an, die sind öfter nicht da, denn Tinesha ist selbst Userin und an diesem Abend konsumieren alle drei Mitbewohner PCP. Und ich meine, für sie ist das nicht leicht, weil ich glaube jetzt nicht, dass sie sich's ausgesucht hat, dass da irgendwie ein 2-Meter-Junkie bei ihnen einzieht. Oh, wer bleibt nur so lange, bis seine Rap-Karriere durchstartet, so, weißt du?
Ja.
Die hatte bestimmt keinen Bock drauf, dass er einzieht, das sagt.
Ja, vor allem selber Drogen nehmen als Mutter von so kleinen Kindern, finde ich auch ganz schwierig.
Abgefuckt. Auf jeden Fall ballern alle hart durch. Die hören Musik, labern Bullshit, rauchen PCP. Und irgendwann am Morgen, als die ganze Nacht schon durchgekonsumiert, am Morgen kommt dann ein anderer Homeboy vorbei, der sitzt auch im Rollstuhl. Und viele Leute im Rollstuhl übrigens. Wisst ihr warum? Weil viel geschossen wird.
So. Aha, okay.
Ne? Lurch muss runter auf die Straße, um den Rollstuhl nach oben zu tragen. In den ersten Stock, glaube ich, sind die. Und so chillt er jetzt auch noch dort, raucht auch PCP. Und er wird später aussagen, dass Big Lurch komplett durch war. Also er war schon ziemlich wasted, als er gekommen ist. Und jetzt ist irgendwas und der Wohnungseigentümer sagt, er muss los. Er muss irgendwas klären und er haut ab. Jetzt machen die ganzen Online-Portale sowas wie All Hip Hop, Rap News Network, so weißt du, die machen jetzt alle so, die fangen jetzt an so Verschwörungstheorien. Mhm. So, wie kann der aus der Wohnung gehen, bla bla. Aber ey, ich kenne solche...
Wie kann der aus der Wohnung
gehen? Ja, warum lässt der Big Lurch dort in der Wohnung allein? Da war doch das schon irgendwie so... Halt dieses, warum lässt du die Leute allein? Das ist deine Wohnung, deine Frau, warum gehst du? Ich kenne solche Crack-Wohnungen und der dort am meisten dealt, der kommt und geht, wie es ihm passt. So. Der legt niemanden dort Rechenschaft gegenüber, der zahlt die Miete, der bringt die Drogen. Alle machen dort, was diese Person will. So. Der kann gehen und kommen, wie es ihm passt. Das ist nicht auffällig. Aber so ohne Verschwörungstheorien, ja. Ist ja auch immer schwierig. Die drei, die jetzt noch in der Wohnung sind, rauchen weiter PCP, bis Tanisha ins Bad geht.
Also das sind jetzt Tanisha, Lurch und der
im Rollstuhl. Und jetzt geht Tanisha, verschwindet im Bad und der Zeuge im Rollstuhl wird später aussagen, dass Big Lurch ihr so hinterher gestarrt hat und dann plötzlich aufgestanden ist und gesagt hat, I'ma get me some pussy.
Okay.
Und
muss man das übersetzen? Nee, oder?
Nee, ich glaube nicht. Und Tanisha folgt er eben ins Bad. Der Zeuge sitzt jetzt so einen Moment und sitzt, habe ich echt geschrieben, ja, der Zeuge sitzt nur, bevor er weiter sitzt, aber er sitzt so da und überlegt, er ist unschlüssig und dann hört er einen Streit aus dem Bad. Also es geht dann so irgendwie, er hat einen Streit gehört, woraufhin er sich auf den Weg macht und aus der Wohnung rollt. Er meint, und ein Teil von mir versteht ihn an der Stelle noch, also ich wollte da nicht mit reingezogen werden. Ich habe keine Ahnung, ob die das abgesprochen haben mit dem Typen, ob das hinter dem Rücken des Typen läuft, weil schon dem die Wohnung gehört. Ich wollte, der wohnt ja hier, ich wollte damit nichts zu tun haben, Mann. Das sind alles gefährliche Verrückte. Ich wollte nicht machen.
Wo will der hin?
Ja, er rollt jetzt erstmal in den Gang raus, genau. Und auf dem Gang trifft er auf einen Nachbarn. Und der hilft ihm, den Rollstuhl nach unten zu tragen. Und in dem Moment, wo die das alles machen, hören sie Schreie aus der Wohnung oben. Und es ist Tanisha, die halt sowas schreit wie, ey, hör auf, lass mich in Ruhe. Und damit endet mein Verständnis für die Diskretion des Rollstuhlfahrers. Denn auch wenn du jetzt nicht stark genug bist für eine Konfrontation mit einem 2-Meter-Monster auf PCP, kannst du an der Stelle entweder den Nachbarn bitten zur Hilfe, dann macht ihr zu zweit, oder ihr... Wenn ihr glaubt, ihr könnt ihr körperlich in dem Moment nicht beistehen, dann ruft ihr, die Polizei ist unterwegs. Ihr ruft es, dass die das wissen und ruft die Polizei.
Voll, habe ich auch gerade gedacht, 2000 hatte man doch schon ein Handy.
Die könnt ihr auf jeden Fall die Cops rufen. Aber was macht unser Held?
Aber man muss natürlich an der Stelle sagen, ich weiß nicht, ob da wieder, man redet nicht mit den Cops so.
Man redet nicht mit den Cops, er ist selber auf PCP, vielleicht hat er sogar PCP einstecken.
Ja, man weiß ja auch nicht, was so ein Film, der gerade für eine Paranoia, der schiebt. Man weiß auch nicht, ob die Gangmitglieder sind. Aber du darfst
eine Frau, die schreit, nicht alleine lassen.
Ja, du, sehe ich auch so. Also ich bin eine Frau.
Also es gibt keine Entschuldigung. Es gibt keine Entschuldigung, weil dann musst du eben das später klären. Weißt du, ey, dann, der Dude, Mann, ey, ich bin aus der Wohnung raus, plötzlich höre ich deine Freundin schreien. Ist mir egal, was du jetzt über mich denkst, Mann, ich konnte das nicht ignorieren. Das gibt keine Gangpolitik eigentlich, die das nicht irgendwie dich deckt. Andererseits ist ein Dope-House, voll Waffen, voll Drogen, voll vielleicht irgendwas anderes. So, es kann sein, dass es ihnen seinen Kopf kostet. Aber sorry, Alter, du kannst nicht eine schreiende Frau... kannst du, aber dann bist du halt ein richtiger Bastard. Und was macht er? Er rollt davon. Er sagt nicht einmal Tinishas Partner Bescheid. Das hätte er auch noch machen können.
Weißt? Stimmt, das wäre das Beste. Also das,
bis die dann, bis der da ist, aber das hätte er wenigstens noch machen können, weißt du?
Ja, stimmt.
Also macht also gar nichts. Und eigentlich wünsche ich mir, dass der dafür auch zur Konsequenz gezogen werden würde, irgendwie strafrechtlich oder sowas. Jemanden so in Not zu lassen, Mann, ist das Allerletzte so. Ich hoffe auch, was heißt ich hoffe, Mann, aber wenn er Dämonen haben kann, dann sollen sie ihn bitte quälen. Weil was Tanisha jetzt die nächsten Stunden durchmachen wird, ist
oh nee, erzählt
sie
das jetzt noch?
Jenseits jeder Vorstellung. Klar kann es jetzt niemand wissen, was wirklich passiert, aber dass sie jetzt vergewaltigt wird,
ist obvious,
Leute. Alter, einmal get me some, huh? Dann lässt du die Frau alleine, dann hörst du, sie um Hilfe ruft man. Bro. Nein, Mann, okay. Also wir wissen den Ablauf dessen, was jetzt kommt, nicht genau. Wir wissen nicht die Reihenfolge der Attacken. Wir wissen nicht mal, ob der sexuelle Übergriff stattgefunden hat, weil wir wissen es halt nicht. Aber ich gehe davon aus, dass Tinisha nackt gefunden wurde. Research Andy hat alles versucht, um den Autopsiebericht zu bekommen, wurde am Ende aber vom Coroner's Office in L.A. gesperrt, weil er zu viele Anfragen in 24 Stunden gestellt hat. Und das heißt, uns fehlen also einige Details, aber was wir wissen, ist schlimm genug. Wir machen jetzt vorher nochmal einen kleinen Sprung. Und zwar, eine Freundin Tinishas versucht am nächsten Tag, sie zu erreichen. Und als sie nicht erreicht, macht sie sich schließlich auf den Weg zur Wohnung. Und in der Straße vor dem Haus kommt ihr so ein nackter Mann entgegen. Und sie weicht so aus, okay, Mann. Der Typ bellt. Und sein Oberkörper ist blutüberströmt und so. Und sie so, okay, gonna call the cops. Es ist aber halt ein normaler Tag in Figueroa, was eine üble Gegend ist. Und als sie jetzt aber in dem Haus ankommt und im Flur ankommt, riecht sie schon Blut.
Ach du Gott.
Und sie betritt die Wohnung und findet einen der schlimmsten Tatorte überhaupt. Also ich meine, wir kennen Catherine Knights menschlichen Taucheranzug. Aber das hier ist auch, puh. Also, brace yourself, people. Tinisha liegt auf dem Boden, nackt. Ihr Gesicht und ihr ganzer Körper sind blau geschlagen und verschwollen. Ihr Genick ist gebrochen, die Zähne ausgeschlagen und die Wange ist einfach zu Matt verarbeitet worden. Später kommt raus, dass der Täter an ihrem Gesicht gekaut hat.
Oh Gott.
Also nicht nur reingebissen und rausgerissen, sondern während sie noch am Leben war.
Oh.
Was sie umgebracht hat, ist neben unzähligen Messerstichen eine große Wunde im Brustbereich. Die Messerklinge steckt irgendwo in ihr drin, abgebrochen in der Schulter, im Schulterblatt irgendwo. Und die Wunde, die sie sich vom Brust bis zum Bauch runter erstreckt, wurde nicht aufgeschnitten, sondern mit bloßen Händen aufgerissen.
Was?
Also der Täter hat die Hände in einen der Messerstiche reingewühlt und die Wunde dann mit Gewalt aufgerissen. Und ich spoiler jetzt mal ganz hart. Die Streifenpolizisten, die draußen gerufen wurden, um den nackten Mann aufzuhalten, stehen einem fast 2 Meter großen, nackten Big Lurch gegenüber, der sich beinahe widerstandslos festnehmen lässt.
Wie kann man denn Menschen aufreißen?
Mit Kraft.
Oh Gott, ich finde das gerade so ekelhaft.
Ist es. Ich finde es an der Wange beißen so ekelhaft. Weil in die Wange gebissen werden muss so unfassbar wehtun. Und dann, dass der dort bleibt und kaut und frisst und du den nicht wegkriegst. Big Lurch sitzt am Boden und heult und bellt und windet sich in seinen Handschellen, zeigt sich aber null gewalttätig. Und jetzt betrachten die Cops ihn so näher und denken, was ist mit dem los? Und entdecken eine fleischähnliche Substanz in seinem Bart.
Oh Gott.
Und klugerweise pflücken sie die raus und packen die so in ein Tütchen. So, jawohl, das kann man vielleicht später noch brauchen. Und danach fahren sie den Junkie in ein Krankenhaus. Und du musst verstehen, zu dem Zeitpunkt haben sie keine Ahnung, dass 2 Blocks weiter eine komplett zerfleischte Frauenleiche gefunden wird. Dort laufen gerade die herbeigerufenen Mordermittler ein. Mhm. Also die hingegen wissen erstmal noch nicht, dass man einen nackten, blutigen Mann gefunden hat.
Mit Fleisch im Bart.
Mit Fleisch im Bart. Jetzt stehen sie vor einer Leiche mit geöffnetem Brustkorb und müssen protokollieren, dass die Lunge des Opfers Bissspuren eines menschlichen Gebisses zeigt. Die
oh
Lunge.
Gott.
Also was auch immer hier passiert ist, so, und dass Stücke von Tanisha fehlen, können wir zumindest eins sicher sagen. Wir haben es mit einem Kannibalen zu tun. In der ganzen Wohnung finden sich Spuren einer verstörend gewalttätigen Auseinandersetzung. Also du siehst, es hat sich durch die ganze Wohnung gespielt. Und das ist unfassbar tragisch, weil und jedes Mal, wenn ich darüber rede, ist es mir irgendwie ekelhaft so, dass Tinischa einen großen Teil der ihr zugefügten Verletzungen bei lebendigem Leib erfahren hat, weil ihre Hände und ihre Unterarme wirken wie durch einen Fleischwolf gedreht. Die hat so oft versucht, sich vor den Angriffen zu schützen. Und es sind ja diese Abwehrverletzungen, die zeigen an der Menge und der Schwere, wie lange jemand um sein Leben gekämpft hat. Und es ist einfach traurig.
Ich finde es auch ganz tragisch. Das ist ja der Oberhorror, wenn dir das passiert.
Alter, und du hast halt als Frau keine Chance gegen einen 1,98 Meter unverwundbaren, paranoiden, wahnhaften, gewalttätigen, euphorischen,
halluzinierenden?
Richtig.
Ja. Ich finde es aber auch krass, weder der Rollifahrer noch der Nachbar, dass da keiner mal irgendwie geholfen hat. Also finde ich auch ganz schlimm.
Ja,
finde ich es noch schlimmer.
Das. Im Krankenhaus bekommen die Streifenpolizisten, die Lurch einkassiert haben, eine schockierende Rückmeldung des Personals. Die fleischähnliche Substanz, die sie ihrem Verdächtigen aus dem Bad gefischt haben, ist tatsächlich Fleisch. Mehr noch.
Menschliches.
Es handelt sich um Menschenfleisch.
Das lassen die echt analysieren.
Es gibt einen Test, der das super schnell sagt. Das haben wir doch schon bei, das war schon bei Karl Denke möglich.
Ach ja, stimmt.
Das war schon vor 120 Jahren, konnten die schon sagen, das ist Menschenblut. Und da entscheidet man sich eben Big Lurch, den Magen auszupumpen. Was sich als hervorragende Idee herausstellt, denn so kann man weitere Fleischstücke sichern.
Oh Gott.
Und es ist nicht viel, aber genug, dass wir mit Sicherheit sagen können, er hat Teile von Tinischas Körper gegessen.
Krasse Scheiße.
Mahlzeit. Kurz darauf werden sie jetzt auch darüber informiert, dass die passende Leiche zu ihrem blutigen Riesen gefunden wurde. Also saubere Polizeiarbeit. Big Lurch kommt erst 2 Wochen später wieder zu sich, also so richtig. Und in dem Interview behauptet er, dass das Letzte, woran er sich erinnert, mit den anderen beiden PCP gesmoked zu haben. Und dann wacht er auf, als sie ihn gerade zu seinem Anwalt bringen, im Knast. Und er hat keine Ahnung, wo er war oder warum. Sein Anwalt, Milton Grimes, ist dann der Erste, der ihm sagt, was ihm vorgeworfen wird. Und ich glaube, er ist voll Bullshit. Aber nehmen wir für eine Sekunde an, dass das der Wahrheit entspricht. Krasse Nummer. Stell dir mal das vor, weil jeder, also nicht jeder, aber der ein oder andere hat schon mal sowas ähnliches wie ein Blackout so erlebt im Leben, irgendwie vom Feiern oder so ein bisschen so an der Grenze und so. Und das ist dann auch immer so, was, das habe ich gemacht, das habe ich gesagt, oh cringe. Oder man erinnert sich aber, oh cringe, so, das hätte ich nie sagen, so, oh Mann, da kann ich nie wieder hin. Aber in dem Fall ist es eine andere Hausnummer so. Ich habe was, ich habe, und dann habe ich, oh shit. Yeah, shit.
Ich weiß gar nicht, wie man da reagiert, wenn man das hört. Aber ich frage mich jetzt eher, wo noch ein Fragezeichen ist, weil für mich ist das jetzt alles so safe klar.
Ach, jetzt ist es klar. Am Anfang klang es anders, ne?
Ja, am Anfang dachte ich so, hä, er wurde falsch beschuldigt. Die Mutter ist noch auf der Seite von ihm. Also ich denke so, hä? Der hat ihr Fleisch im Magen. Also worüber wollen wir doch diskutieren?
Big Lurch Kleider. Also das Ganze, seine Ausrede, dieses, ich konnte mich jetzt 2 Wochen nicht. Mhm. War ich nicht ich selbst. Ich glaube, shit, weil Big Lurchs Kleider werden zusammengelegt im Bad gefunden. Also irgendwann in der ganzen Zeit hat er zumindest so viel Beherrschung gehabt, dass er seine Kleider ordentlich falten konnte. Fick dich, Bro.
Du, aber ist das ein Zeichen? Also muss man
das dafür... Es ist zumindest nicht, dass du... Du bist nicht gerade super wahnhaft, wenn du deine Klamotten zusammenlegst, würde ich mal... Also zumindest nicht im Killen.
Okay.
Es muss ja eigentlich, weißt du was, es muss ja eigentlich, das ist eher was ich einfach nicht rausgefunden habe und was mich tierisch ärgert. Ist es vor der Tat passiert? Also im Sinne von, er war noch halbwegs da, wollte sie rapen und hat sich dann anständig ausgezogen?
Mhm.
Oder ist es nach der Tat passiert? Deswegen hätte ich gerne die Kleider gesehen, ob die voll waren mit Blut oder nicht. Weil wenn er es danach gemacht hat, ist es sogar noch schlimmer, weil dann wusste er, er sollte lieber nackt auf die Straße gehen.
Ja, dann ist es berechnet.
Weißt? Er hatte sie vorher ausgezogen, dann kann es sein, dass er sie erst geschlagen hat, geraped hat, sich dann gedacht hat, okay, shit, und dann noch weiter gesmoked hat und was weiß ich. Aber ist alles scheiße, ne? Aber dann wäre das so, könnte es sein, dass er psychotisch rausgerannt ist. Aber so, also, ich glaube, er weiß schon noch so ein bisschen was. Vielleicht weiß er nicht alles. Ne? Es sieht nicht aus wie die Tat von jemandem, der bei bester Gesundheit war, so. Aber da ist schon noch ein bisschen was da. Zumindest, dass er sie rapen wollte. Die Verhandlung beginnt jetzt relativ schnell vor dem Superior Court in California, County of Los Angeles. First Degree Murder. Die Geschworenen sollen eigentlich nur noch entscheiden, ob sich jetzt wirklich irgendwie noch um Second Degree Murder halten kann. So ist eigentlich gar keine große Frage, ob er oder der Täter ist. Die Staatsanwaltschaft wirft jetzt Lurch vor, Esaias vorsätzlich getötet zu haben. Die Verteidigung hingegen beruft sich auf akute Unzurechnungsfähigkeit aufgrund des nachgewiesenen PCP-Konsums.
Ja, das kann ich verstehen.
Singleton sei im Rauschzustand nicht in der Lage gewesen, das Ausmaß seiner Handlungen zu begreifen. Dagegen spricht, dass sie in seinem Blut nur 10 Mikrogramm PCP gefunden haben.
Das ist wenig.
Ein Experte erklärt vor Gericht, dass normalerweise mindestens 40 bis 50 Mikrogramm bei Leuten gemessen werden, die wegen weirdem Verhalten aufgegriffen werden.
Okay.
Also das viel ist ja dann wirklich zu komisch. Wenig.
Okay.
Ja? Im US-Strafrecht ist es außerdem brutal schwierig, Drogenrausch als mildernden Umstand zu platzieren. So die Argumentation lautet in der Regel, dass sich der Täter ja freiwillig in den rauschhaften Zustand versetzt hat. Und in Big Lurchs Fall hätte er da sowieso keine Chance, weil er schon einmal für den Konsum von PCP in der Klinik gelandet ist. Also er hätte nicht mal sagen können, ich wusste nicht, was das mit mir macht. So, er hätte es
aber
wissen
der
müssen.
Rollifahrer hat doch gesagt, er war schon wasted, als er da ankam.
Ja, ja, und die rauchen ja auch die ganze Nacht schon PCP. Also irgendwie, entweder hat er halt kein PCP mehr geraucht, dann über Stunden, weil er war ja Stunden allein mit ihr. Eigentlich ist das die einzige Erklärung. Fair enough, so. Also da, man muss aber auch sagen, wenn er ein weißes Mädchen gewesen wäre, da hatten wir vor kurzem den ersten Fall, hatten wir sogar hier behandelt, dass die hat für Cannabiskonsum ihren Freund ermordet mit 100 Messerstichen und was weiß ich. Und die ist davon gekommen. Aber gut, das ist eine andere Story. Ganz abgesehen davon, ganz in der Nähe in Sacramento hat nicht mal Richie fucking Chase unzurechnungsfähig bekommen, falls ihr euch an den Kollegen noch erinnert. Und der hat literally zerhäckselte Kaninchen mit Cola getrunken. Bevor er in seiner Blut- und Scheiße verschmierten Wohnung war er so auf der Couch wahrscheinlich und hat wahrscheinlich in den nicht angeschalteten Fernseher geglotzt und so gelacht, so, haha, hey, die Show ist großartig. Und wenn der nicht verrückt ist, dann, sorry, dann halt niemand. Also schuldunfähig schwierig. Die Verteidigung scheitert auch mit diesem Insanity Defense. Die Beweisaufnahme ist dann abgeschlossen, die Jury zieht sich zurück, es dauert nicht lang. Wir haben forensische Gutachten, wir haben Fotos vom Tatort, wir haben die Brutalität des Vorgehens, insbesondere der Zustand der Leiche, ne? Also Bissspuren an der Lunge, wann haben wir das jemals gehört? Bissspuren an der Lunge.
Naja, und vor allem, er hatte was im Magen, er hat sie auch runtergeschluckt.
Ja, ein Stückchen in den Magen. Die bestärken die Jury darin, ihn wegen First Degree Murders.
Ja, sorry, also ich bräuchte da auch nur, ist auch witzig, dass sie nur ein Mittagessen brauchten, um
ja, auch wieder, die können nicht anders. Ich sag's dir, Kannibalen können nicht anders. Also, eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne Möglichkeit auf Bewährung. Big Lurch zeigt keine größere Regung bei der Urteilsverkündung. Die Medien sprechen von einem emotionslosen Ausdruck. Aber auch da, hey, was soll er jetzt machen? Also es gibt keine richtige Handlungsanweisung, wenn du für sowas verurteilt wirst. Das Medienecho ist enorm. Die Öffentlichkeit dreht durch wegen dem
Texten.
Cannibal Rapper.
Ach so.
Was sich ganz wunderbar reimt auf
Canon Linguist.
Was? Nein.
Andere
Cannibal Rapper.
Ach, Cannibal Raper wahrscheinlich.
Real Life Hannibal Lecter.
Ach so. Aber Cannibal Raper wäre ja eigentlich
auch ekelhaft, ja. Also ist ein Nomenreim. Hannibal Lecter, der Cannibal Rapper. Okay, ist egal. Also uns ist noch was Interessantes dabei aufgefallen. Also dem Andi ist es aufgefallen, dafür danke ich ihm sehr. Die Medien, also allen voran New York Post, lokale TV-Sender in L.A. und so, die ganzen Boulevardblätter, auch musst dir nur vorstellen, wie die mit den vier Buchstaben hier damit umgehen würden.
Mhm.
Und die greifen die Story auf eine komplett sensationalistische Art der Darstellung auf. Also worauf werden die sich konzentrieren? Die bizarrsten Details. Herausgerissene Organe, Bissspuren, Nacktheit, Warnzustände, Großbuchstaben. Und ironischerweise machen die genau das, wofür die Texte des Horrorcore-Genres verteufelt werden.
Ah.
Genau das. Es ist genau das Spiel. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Während sie sozusagen sagen, die sind krank, machen sie genau das.
Mhm. Sie stürzen sich auf die Horror.
Auf die Horroraspekte. Und der Andi hat dann so gefragt, und die Frage ist gut, man steckt also ein bisschen Horrorcore in uns allen. So, ne?
Ja, das ist ja diese Sensationsgeilheit dann.
Sehr, sehr, sehr gut. Hat mir gefallen, dass das ihm aufgefallen ist. Nach der Verurteilung...
Übrigens, ich habe in meinem Studium, da gibt es so ein Wort zumindest dafür, dass es im Kino so Übertötungen gibt. Das nennt man Scopophilie, Sehsucht. Und die das benutzen...
Wie nennt man es? Sag's nochmal.
Ich glaube, Scopophilie. Mhm. Und bedeutet also Sehsucht. Und zum Beispiel hier Tarantino macht das, dass der Leute dann übertötet. Einfach, weil das so heftig ist, dass Menschen darauf irgendwie so krass anspringen. Mhm. Also wegen dieser Sehsucht.
Krass, Mann.
Und das ist ja ähnlich da an der Stelle.
Es ist halt schade, dass das auf der, dass, also ich, dass es nicht auffällt, dass du es jemand anders beschuldigst, während du es selber machst. So. Mhm. Nachdem Singleton seine Strafe angetreten hat, beginnen die Verschwörungstheorien. Und Tinishas Mom sagt dazu:
Für mich hatte er keinen fairen Prozess. Es ist unmöglich, dass er für diese Tat verantwortlich ist, denn so wie sie zugerichtet war, musste Hass das Motiv gewesen sein und Lodge hat sie nicht gehasst. Also,
schwache Verteidigung.
Ja, vor allem hat sie anscheinend keine Ahnung von PCP.
Nein, sie hat keine Ahnung von PCP. Sie glaubt, es war ihr Dealerfreund, den sie auch verlassen wollte. Angeblich hatte sie ihre Sachen geparkt und wollte wirklich ausziehen und so. Und das glaube ich auch. Es wird wahrscheinlich alle zwei Wochen so gewesen sein, aber ich glaube das. Und ich verstehe, was sie meint damit so, ne? Und warum sie das sagt. Aber,
verstehe ich auch.
Aber ihr nächster Satz, sie sagt, weil die Frage ist ja dann schon das, was du jetzt auch schon mehrfach gesagt hast.
Essen?
Ja.
Warum isst man dann?
Ja, warum hat der...
Ja, ich hätte halt... Ja.
Warum hat er Stücke...
Warum hat er Stücke im Magen?
Genau, warum hat er Stücke deiner Tochter in der Magen?
Ich glaube nicht, dass der Verurteilte das getan hat. Ich glaube, dass er auf PCP war und gestolpert ist. Er sah das Stück Lunge auf dem Boden liegen und dachte wahrscheinlich, es sei ein Stück Fleisch oder was auch immer. Ah, okay, sie denkt, dass er da... Dass er so gedacht hat, oh, sie ist ein großes Schokohörnchen und deshalb genau, beiß ich da mal rein.
Genau, basically so. Und weißt, die arme Frau versucht ja nur etwas absolut unverständlich.
Aber sie wehrt sich doch auch. Also da ist doch klar, sie ist kein Schokohörnchen.
Ja.
Müsste doch der Mutter damit klar sein.
Ja, sie dachte, dass ist er vorbeikommen ist, als er tot ist. Sie dachte, ein Pitbull
ach so.
Hat sie so zugerichtet und er wäre sozusagen dann über die Leiche gestolpert.
Aber das ist ja vielleicht auch irgendwie so Schutzverhalten, damit man vielleicht nicht glaubt, dass ein anderer Mensch das der eigenen Tochter angetan hat. Vielleicht
kann gut
ist
sein.
Das dann, kann man das besser aushalten?
Ich, wirklich, die arme Frau, Mann, ne? Ich sehe es auch so. Die versucht nur was absolut Unverständliches irgendwie verständlich zu machen. Aber, ne, selbst wenn es so wäre, dass Big Lurch an Tinishas komplett ausgefetzter Leiche vorbeistolpert, ohne sie so wirklich zu sehen und dann ein Stück Lunge am Boden entdeckt und da dann ein Stück rausbeißt, weil er denkt, das ist ein Burger oder was, selbst dann bin ich damit fein, dass er im Knast bleibt. Sorry. Tschüss. Bro, nein, du bist keine Hilfe. Weißt du, ich meine, nein. Was hätte er gemacht, wenn er ein Baby gefunden hätte? Nein. Aber so war es auch nicht. Ich meine, es gibt Ungereimheiten. Eine der großen Fragen, oder was diese Verschwörungstheorien so pusht, ist, wo sind die Drogen? Das kann nicht sein, dass gar keine Drogen mehr in der Wohnung sind.
Können sie die nicht aufgeraucht haben?
Irgendwas ist immer so.
Vielleicht hat ja der Rollstuhlfahrer die mitgenommen.
Das habe ich mir auch gedacht. In dem Moment, dass er da schon...
Ich pack mal hier zusammen.
Ich hau ab, Mann. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, weil auch es gab einen Pitbull in dieser Wohnung. Die sind aber in den USA immer in Boxen. So ein Pitty, die Pittys in den USA laufen nicht einfach. Die sind in ihren scheiß Boxen. Das ist normal dort.
Auch damals?
Gerade damals. Das ist das Land der Kettenhunde. So von, die haben den Hund nicht einfach so. Das sind ja auch Hunde, die dann benutzt werden und so. Nee, der ist in der Box, bin ich mir sicher. Außerdem, wo ist er? Wo sind die Waffen?
Ja, wo ist denn der Hund?
Ich sag dir was. Jeder, der in der Wohnung war, hat bestätigt, dass dort Knarren sind, dass dort Waffen, also dass dort Drogen sind, dass das ein Dope-House ist. Und die Erklärung dafür ist halt super einfach. Das ist nämlich auch das, was sie so zum Beispiel sagen, wo war denn der Typ? Warum ist denn der 12 Stunden nicht mehr gekommen oder 24 oder wie lange?
Bus, der
ja. Wahrscheinlich. Und da bin ich mir, da lege ich mich jetzt aus dem Fenster. Es wird so in der Art irgendwie die Lösung sein.
Der ist zwischendrin reingekommen, hat den Tatort gesehen, hat ein paar Sachen mitgenommen, ist wieder los.
Ja. Der kommt rein, genau wie du es gerade sagst. Was machst du denn? Du bist Gangster. Weißt, deine Ficke, Alter, die wollte dich eh gerade verlassen. Das ist dir so, das ist nicht cool. Du hättest es nie so nicht, findest es jetzt nicht eine gute Lösung. Aber du kommst rein und dann sitzt im Eck irgendwie ein 2 Meter blutiger, nackter Dude und knurrt
und
bellt und nagt an irgendwas. Wenn du ein richtiger Gangster bist, rennst du nicht direkt wieder, sondern du sackst alles ein in dieser Wohnung, was dein Genick bricht, wenn die Cops kommen. Und die Cops werden kommen. Und dann haust du ab. Und dann haust du so schnell ab, wie du willst, wie du kannst, und sagst nicht, dass du dort warst.
Na, am besten verschaffst du dir noch ein Alibi irgendwo.
Du bist auf jeden Fall jetzt wieder weg, weil du hattest ja bis gerade eben noch ein Alibi. Du gehst original, das ist so, dann kommst du rein, dann drehst du eigentlich so wieder um. Aber dann fällt dir ein, dass deine Sachen noch drin sind, und dann holst du, was du kannst. Wahrscheinlich mit der Knarre in der Hand, falls Big Lurch meint, er muss dich auch essen. Und das ist so viel wahrscheinlicher, als dass es noch... Und bei der Gelegenheit, weißt du, was du auf jeden Fall mitnimmst, ist dein Hund. Weil der wird es nicht überleben, der Hund. So, du bist dir sicher, so, ne, okay, du nimmst das mit und gehst. Dafür brauche ich gar keine Verschwörungstheorie.
Klar, und der kommt ja auch mit ihm.
So, der kommt natürlich mit. Und Big Lurch... Weißt du, wahrscheinlich, vielleicht schläft er sogar halb. Deswegen hat er nur noch 10 Megawatt, weil er halt wahrscheinlich irgendwie mal kurz wegnickt oder auch was auch immer. Und... Also für mich ist das so viel wahrscheinlicher als alle anderen Versionen. Und es gibt, jetzt geht's, Big Lurch behauptet es noch ein bisschen anders. Mhm. Denkt dann, du bist Big Lurch.
Es gibt nicht einmal einen Beweis dafür, dass ich den Mord tatsächlich begangen habe. Wir fingen an, das PCP zu rauchen, und sie gaben mir einfach immer mehr davon. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich im Gefängnis aufgewacht bin und einen Mord begangen habe. Mir gefällt dir so meine Gangsterstimme?
Ganz gut. Das Ding ist, ja, es gibt keinen Beweis dafür, dass du den Mord tatsächlich begangen hast, aber du hast auf jeden Fall was von der Leiche gegessen, und es ist so ein bisschen
so strange, ja.
Fleisch aus dem Körper des Opfers hing in deinem Bart.
Sagt er dazu auch was?
Ja, er findet die Version von Tanishas Mom ganz in Ordnung.
Ach so, ja.
Weißt du, ich mein,
er ist über die Leber gestolpert. Er
ist rüber gestolpert, und ich meine, halt Fleisch des Opfers in deinem Bart. Magen auspumpen, Fleischstücke der Getöteten in deinem Magen. Bro, du gehst in den Knast. Fertig, du bist dran. Das ist mir jetzt egal, weil ich will gar nicht. Und was ich auch nicht mag, auf Englisch sagt er nämlich, er sagt, they feed me PCP, they fed me PCP. Die haben mir immer weiter reingefüttert.
Genau.
Ich hasse das. Weil in dem Moment, in dem die dir das gegeben haben, hast du nicht gesagt, hör auf, sondern feed me, feed me. So, kein Dealer ist, der tut dann so, als würde das Label ihn auf PCP setzen, und das war so ihm so wichtig. Bro. Die wollen, dass du rappst, nicht, dass du auf PCP in der Wohnung hockst und rauchst. So, ist der Wohnungsbesitzer ein guter Typ? Safe nicht. Verstehe ich sein potenzielles Handeln, also Drogen und Waffen mitnehmen, Pitbull rausholen? Zu 100%. Zu 100%. Wenn du reinkommst in so ein Schlachtfeld und du musst, also die meisten Leute würden es nicht schaffen. Aber was ändert das, was er getan hat? Mhm. Weißt du, es ändert nichts. Es sorgt nur dafür, dass er selber nicht in den Knast geht und dass sein Hund nicht erschossen wird.
Verstehe ich. Also ich verstehe das eigentlich gut.
Da gibt's also bei einer Autopsie, du hast schon gesagt, Zähnenbisse sind schwer manchmal zuzuordnen, gerade wenn es jetzt nicht nur so ein Abdruck ist, sondern wenn es ein rausgerissenes Stück ist. Aber was du definitiv unterscheiden kannst, ist, war das ein Pitbull oder Big Lurch?
Mhm.
Und das hätten die gesagt. Weißt du, die hätten nicht gesagt, oh, da war ein Pitbull involviert, aber das machen wir jetzt nicht, sondern... Egal, der hat immer noch Magen, was im Magen. Und wenn er 5 Pitbulls auf sie gehetzt hat, der hat auf jeden Fall von der Leiche gegessen.
Ja, und vor allem, wo war der Pitbull? Also der
so, genau. Ja, der ist halt, die haben, der, ich bin mir sicher, dass da eine Box in der Wohnung war. Und das glaube ich schon. Und dass der Hund da war und so. Aber was denkst du? Schuldig oder nicht?
Schuldig.
Okay. Ging aber schnell, das war gerade mal ein Mittagessen.
Ich glaube aber, ich weiß nicht, ich glaube ja irgendwie trotzdem unzurechnungsfähig. Also ich glaube, der war so drauf, dass der das, glaube ich... Also das ist meine Meinung, dass der dann, glaube ich, nicht wusste, was er da tut.
Er war safe nicht gesund in dem Moment, wo er, also, aber das halt, ne, reicht halt nicht. Big Lurch versucht
mehrfach... Aber in Deutschland würde das doch anders.
Nein. Wenn du dich so wegballerst, dass du, das ist ja auch, du kannst, also bei Alkohol sind sie da ein bisschen so, bei Alkohol gibt es sogar eine Grenze, ab wann du unzurechnungsfähig bist.
Mhm. Und bei
Drogen
gibt es das nicht.
Bei Drogen ist es sauschwierig, aber bei Alkohol gibt es, ich habe die mal rausgesucht, und es ist eine absolute Frechheit, dass es das gibt.
Naja, oder es müsste das für alle Drogen geben. Aber
nee, das kannst du nicht machen, weil dann kannst du ja sagen, okay, ich baller mich so zu, wie es geht, und dann kann ich machen, was ich will. Nein, Mann, du kannst nicht irgendwas nehmen und dann jemandem was tun. Du bist dafür verantwortlich, sorry. Big Lurch versucht mehrfach Berufung einzulegen, Wiederaufnahmeverfahren scheitert, alles scheitert, immer wieder, es scheitert alles. Da wird auch nichts mehr passieren. Wie gesagt, 2004, während Big Lurch im Gefängnis sitzt, kommt sein Album It's All Bad raus. Und die Veröffentlichung kriegt richtig Kritik. Das Label versucht, ein Verbrechen auszunutzen, Profit zu erzielen. Die kontern, es handelt sich um das musikalische Erbe eines Künstlers, das super interessant für die Fans ist. Kommerzieller Erfolg bleibt doch aus. So die meisten distanzieren sich dann doch von dem Künstler, der eine Frau zu Tode gefoltert hat. Mhm. Weil es ist halt dann doch, wie du sagst, es ist jetzt nicht irgendwie so eine Gangstreitigkeit, bei der vielleicht oder vielleicht nicht, sondern es ist halt eine zu Tode gefolterte Frau, mhm, die er gegessen hat. Er macht jetzt übrigens immer noch Musik, aber kein Horrorcore mehr, sondern er rappt jetzt über die Gefahren von Drogen und dem Gangsterleben, versucht also präventiv auf die Jugend einzuwirken und das respektieren wir hier. Aber was soll er auch machen, ne?
Ja, gibt es denn irgendwelche, also außer diese Horrorcore-Sachen, die man bestimmt darauf drehen kann, aber irgendwelche Anzeichen dafür, dass er kannibalistische Neigungen hatte?
Nein. Also außer, da hast du nur, aber das ist dann auch wieder nicht so wenig. Weil schau mal, wir sagen Stefan R., ja, sagen wir ja auch nicht. Ja, das, wir sollten alles mit reinrechnen, außer die Texte und die Bilder, die er gemalt hat. Sondern sagen wir auch, ja, diese Texte, die du geschrieben hast, sowohl deine Chatverläufe, obwohl die Fantasien sind, als auch die Bilder, die du gemalt hast von Schlachtungen, sind Beweismittel.
Ja, aber ich finde,
aber weißt
Chat
du, warum
mit jemand anderem...
Ja, aber dann nimm den Chat weg, dann nimm nur die Geschichten, die er für sich selber schreibt. Die würdest du doch auch nicht rausnehmen aus den Beweismitteln. Weil es wird dadurch relevant, dass du in einem Kannibalismusfall verwickelt bist. Es ist absolut unrelevant, wenn du damit nichts zu tun hast. Aber sobald du mit einem Stück Fleisch im Bad gefunden wirst, ist es für mich interessant, wenn du davon schon geschrieben hast. Und dann ist es auch nicht mehr nur Kunst, sondern dann hast du halt, da bist du diesen einen Schritt zu weit gegangen in der Kunst. Und bei ihm ist es ja jetzt...
Naja, weißt du, das ist aber natürlich bei anderen Sachen schwierig, weil die alles Gang-Affiliates sind und
ich weiß,
wenn
genau,
die dann
was du meinst,
über...
Aber Claudia, die sind auch alle involviert. Das ist nicht ganz, weißt du, das ist... Wenn wir jetzt so Leute anschauen, bei denen die damit angefangen haben, das zu machen, so jetzt auch wie Lil Durk und diese ganze Ecke, wie heißt es, O-Block-Ecke und so, das ist ja nicht das Einzige, sondern sie haben den Rap-Text und wenn du dann schaust, hat er auch irgendwie 5 Minuten bevor die Leiche gemeldet wurde, schon "Oh, somebody got smoked" auf Twitter geschrieben. So, das ist ja nicht, weil die unschuldig sind. Ich weiß genau, was du meinst, nur es ist nicht so einfach, weißt du?
Sobald Let's agree to disagree.
Sobald Blut an dir dran ist und dann werden deine Texte interessant, tut mir leid. Vor allem, wenn der Text was damit zu tun hat. Und bei Horrorcore ist halt blöd, wenn du die ganze Zeit sagst, ja, the flash of my dad.
Das ist ja genau der Sinn von Horrorcore.
Aber wenn er jetzt zum Beispiel in eine Schießerei verwickelt wäre, wär's, dann könntest du mit dem Text nicht kommen. Ja, ich bin ein Vampir und ein Werwolf und ich fresse dich bei dem Wedding Leib. Wenn du aber mit menschlichem Fleisch im Bart gefunden
hast. Ja, aber dass allein er nie kannibalistische Neigung sonst hatte, zeigt ja, dass das wirklich vielleicht nur einfach Horror.
Aber es war nicht nur, Claudia, hat erst dein Ende, ist ein Stück Fleisch im Bauch.
Let's agree to disagree.
Okay, hier, schreibt uns bitte, hier haben wir die Frage für die dieswöchige Folge.
Okay,
sollten,
ich bin gespannt. Mhm.
Sollten Texte von Musikern in Gerichtsverfahren verwendet werden dürfen?
Okay, finde ich super.
Ja.
Finde ich super.
Oh, ja. Genau, okay. Der Fall ist halt nicht gut für dich. Aber
ja, das stimmt. Der Fall ist nicht gut für mich.
Also, hast du jetzt auch ein bisschen Lust bekommen, PCP zu rauchen?
Ey, das ist echt die Teufelsdroge.
Wenn du Bock hast, ich kenne jemanden.
Nee, danke.
Mein LSD lässt doch gerade nach. Be my guest. Zum Schluss, eine gute, krasse Folge, oder?
Ja.
Ich hab's dir gesagt, weil der Fall, auch ich am Anfang so, oh, Conspiracy Theory around that case. Und dann siehst du ihn, wie er so in dem, da haben sie so ein Bild von ihm, wo er so ein bisschen so, nicht wirklich, aber Malcolm X-ig wirkt so, weißt du, schon dieses so Political Prisoner-mäßig schaut so und dann hörst du so in dem Telefonanruf, er sagt, I got framed, yeah, my lawyer, Milton Grimes, he's a scumbag, bla bla, also, ne, und dann, oh ja, Milton Grimes, du schaust, du siehst sofort, er ist ein Scumbag, er sieht aus wie so ein Bösewicht von einem Batman-Film, so, weißt du, so, sein Nadelstreifenanzug ist so, hey, Bro, weißt du, was machst du hier? Und dann denkst du dir, und dann die Mutter noch so, hey, he didn't do it, bla bla. Und dann denkst du, oh ja, und dann schaust du dir den Fall an.
Die Mutter finde ich halt so als Argument stark.
Ja. Und du kannst dir halt nichts das wegnehmen. Aber dann schaust du dir den Fall an und dann kommt irgendwann so, sie pumpen ihm den Magen aus und er ist voll mit ihr. Okay. Und seine Ausrede ist ja auch nur, nicht, ich habe sie nicht gegessen, sondern ich habe sie nicht getötet. Das ist halt, du bist dann voller ihrem Blut und der Einzige am Tatort. Naja.
Und der Rollifahrer hat ihn ja auch gehört
und
wie sie geschrien hat.
Wir haben damit die Folge hinter uns. Wir haben jetzt noch vor uns noch eine krasse Doppelfolge. Ich glaube, der
auf
eine oder
die
andere.
Die freue ich mich.
Boah, ich freue mich sehr. Auch. Ich bin so drin.
Aber ich glaube, manche werden da sehr Probleme haben.
Ich werde es so machen, dass selbst Leute, die den Fall kennen, ich glaube, der ein oder andere von euch wird erraten können, wer unser Ende sein wird. Und selbst wenn ihr den Fall schon kennt, werde ich euch neue Sachen mitbringen. Wenn ihr den Fall noch gar nicht kennt, ich habe nicht auf Gore-Modus geschalten. Weil das
ist ja auch nicht das psychologisch Interessante an dem Fall.
Genau, ich finde, wir haben das mit Sagawa in Folge 2 für mich, für die Staffel fast schon abgehandelt. Dieses, ey, jetzt müssen wir einmal sehen, was passiert, wenn jemand jemanden zerteilt, dem das wirklich Spaß macht. So. Zum Schluss haben wir jetzt für die Folge hier noch einen echten Research Andy, den gönne ich ihm. Da könnt ihr sehen, wessen Geisteskind der ist. Denn Research Andy betont,
das kommt
ich zitiere,
jetzt.
Big Lurch ist definitiv der Rapper, mit dem ich am ungernsten Beef hätte.
Beef, I got it.
Damit sind wir raus,
wow.
Freunde. Adieu.
Ciao.
Das war Pollux Kannibalen, der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamid. Mehr Infos zu Maximilian Pollux findet ihr auf Sichtweisen e.V. Pollux Kannibalen, ein Podcast von Podimo, produziert von Auf die Ohren.
Wenn dir dieser Podcast gefällt, ist vielleicht auch unser neuer Podcast Insel der Verbrechen was für dich.
In 6 Folgen nehmen wir dich mit auf Pitcairn Island, die entlegenste Insel der Welt. Die nächsten Nachbarn der InselbewohnerInnen sind die AstronautInnen der ISS.
Doch dieses Paradies im Pazifischen Ozean hat ein dunkles Geheimnis. Denn die etwa 40 Menschen von Pitcairn Island sind nicht nur die Nachfahren der berüchtigten Meuterer von der Bounty, sondern auch in einen riesigen Kriminalfall verwickelt, der die Insel bis heute in seinem Bann hält.
Pitcairn Island ist kein Paradies, sondern vielleicht genau das Gegenteil davon.
Die ganze Geschichte hört ihr jetzt in 6 Folgen. Insel der Verbrechen. Exklusiv bei Podimo.